Podcast hier an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Yes.
Fest und flauschig, geht jetzt wieder los.
Los, ganz genau. Los,
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Die Bluetooth-Box.
So, jetzt kommt deine Strophe.
Nee, die machen wir jetzt aber nicht mehr. Nee, das machen wir nicht. Nee. Hier ist Fest und Flauschig. Heute ist der 5. März 2023. Herzlich willkommen bei Spotify. Mein Name ist Olli Schulz.
Mein Name ist Jan Böhmermann. Zusammen sind wir Joe Rogan und Jordan Peterson auf Deutsch. Die beiden total verrückten Typen, die genau wissen, wie der moderne Mann zu funktionieren hat.
Damit sind wir direkt beim Thema Nummer 1. Ich wollte es dir gerade eigentlich nochmal schicken vorab, aber jetzt kann ich es direkt so erzählen. Mein Tweet der Woche, als Jordan Peterson einen Drüko über den Kommentar von Pope Francis gemacht hat und ihn korrigiert. Der Papst.
Wer ist denn Pope Francis? Vom Papst.
Wer ist denn Pope Francis? Ja, der Papst, Papa Francesco.
Sorry, dass du so international bist. Pope Francis, als wenn er ein Freund von dir ist. Also ich war heute bei Pope Francis, ne? Alle anderen dürfen nur Francisco sagen, aber Jan Böhmermann geht zu Pope Francis.
Auf jeden Fall hat Jordan Peterson, Dr. Jordan B. Peterson.
Dr. Jordan Peterson.
Wäre ich ganz misstrauisch, wenn man schon so öffentlich mit seinen Doktortiteln rumschleudert. Das stimmt schon immer irgendwas nicht. Und er kommentiert
mein einfach... Dr. Zockos auch.
Ja.
Da komme ich heute noch drauf. Ey, mir ist so schlecht, Jan. Egal. Mach weiter.
Auf jeden Fall Jordan Peterson, direkt ein Drüko über den Papst, wo er den Papst korrigiert. Thema ist egal. Ich finde den Move einfach geil. Ja. Der Papst ist ja schon schön und gut und so mit seiner Unfehlbarkeit. Aber der hat noch nicht die Unfehlbarkeit von Jordan Peterson kennengelernt, weil der ist noch ein bisschen unfehlbarer. Ich habe keine Ahnung von dem Typen. Mir geht der wahnsinnig auf den Sack. Ich habe
ein bisschen Ahnung von dem Typen. Mich hat er am Anfang fasziniert, weil der so rumgereicht wurde. Aha. Und ich mir das angeguckt habe. Und dann tatsächlich auch, haben wir hier auch schon mal geredet, sein Buch zum Teil gelesen habe und dann mir gemerkt habe, wo er auch meinte, dass auch körperliche Erziehung immer noch bei Kindern wichtig ist. Und dann ging das so langsam los, dann kam sein großer Zusammenbruch. Dann hat er bei jeder dritten Sache nur noch geweint, weil er emotional auch Probleme hat, weil er viele Tabletten nimmt und dann kämpft er für irgendwas. Inzwischen weiß er selber, glaube ich, nicht mehr, wofür er genau kämpft. Er kämpft auf alle Fälle gegen die neue Welt und er wird überall eingeladen.
Da muss er aufpassen, dass er nicht eines Tages sich in einem Podcast mit Florian Schröder wiederfindet. Das kann alles ganz schnell passieren.
Das kann ganz schnell passieren. Das kann ganz schnell passieren. Apropos Florian Schröder. Es wird gerade, mir wurde von mehreren Leuten, wir wissen noch nicht, zugeschickt, dieser Auftritt von dir bei Johannes B. Kerner 2009. Da, was für eine unglaublich Reihe, in der du da saßt, mit Alter. Florian Schröder, damals noch mit
Willi Astor, Fips Asmussen, Florian Fips Schröder Asmussen. Und ich war der Einzige, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ich war der Einzige, der keinen Teil seines Programms vorbereitet hat, sondern der gedacht hat, dass Kerner einfach was wissen möchte.
Und ich du hast auch gleich einen guten Spruch gesagt und hast gesagt, das Schlimmste, was ich heute gesehen habe, ist die Hose von Horst Lichter, der nämlich auch noch da saß. Das war gleich dein Einstieg. Ich habe mir das angeguckt, jetzt nicht alles, aber das ist ja auch wirklich witzig. Das war das Jahr, in dem wir beide uns kennengelernt haben, Jan. Und dann sitzt du da zwischen all dem. Ich muss aber sagen, Willi oder Tom Astor, Willi Astor, ne? Oder?
Willi Astor. Tom Astor ist, glaube ich, ein Schlagersänger.
Ja, der, irgendwie mag ich den trotzdem. Der ist ein Wortspieltyp und manchmal hat er echt ein gutes Wortspiel und so. Ich weiß nicht, ob du den sonst weiter kennst. Der ist, glaube ich, mehr im südlichen Gefilden beliebter als hier. Aber was für eine Runde für alle, die es nicht gesehen haben, die nochmal Lust haben, den hier jungen Jan Böhmermann sich anzugucken, wie er gerade heiß ins deutsche Fernsehen gekommen ist. Der sollte sich jetzt bitte Johannes B. Kerner angucken, mit Jan Böhmermann und natürlich mit Fips Asmussen und vielen anderen großen Stars aus eurer Comedy.
Ich weiß noch ganz genau, Wolfgang Trepper, damals war auch sowas wie paritätische Besetzung von...
den kann ich nicht ab.
Weil der so aus wie so ein Nussknacker, meinst du?
Nee, war aber der
netteste von allen.
Ich glaube auch, dass der nett ist. Ich glaube auch, dass der okay ist. Mein Problem ist, ich bin ja großer Fan von Mary Rose. Ich mag ja die große Schlagersängerin. Mein Herz schlägt seit meiner Kindheit für Mary Rose. Und sie hat seit ein paar Jahren ein Programm und ich bin zu Mary Rose gegangen, vor 4 Jahren in Admiralspalast. Und dann war sie aber in dieser Show mit diesem Comedian und der Gag ist halt, dass er sich immer über sie lustig macht, dass sie jetzt eine alte Schachtel ist und Schlager macht. Und das ist auch 5 Minuten witzig. Aber nach 10 Minuten denke ich möchte jetzt die große Mary Rose hören und deine Kleinkunstscheiße, kannst du dich mal irgendwie hinten anstellen, ja? Mit deinem hier, ja, hier nochmal ein Witz. So witzig ist das alles nicht. Mary Rose hat auf Dauer die geileren Songs gehabt, ist die stärkere Person. Und ich bin nach der Hälfte gegangen, weil ich dachte, obwohl ich neben Bernhard Brink saß, ich saß der Ehrenlosche neben
Bernhard. Was ist denn das für eine Runde? Olli Schulz sitzt neben Bernhard Brink beim Konzert von Mary Rose und Wolfgang Trepper im Admiralspalast. Glaubt man heutzutage auch nicht mehr, wenn man das so lesen würde. Klingt
ist aber so gewesen und ich bin in der Pause gegangen, nicht wegen Mary, sondern wegen dem Typen, weil er mich genervt hat, weil ich dachte, das passt jetzt nicht zusammen mehr, das reicht mir jetzt, ich will jetzt Mary hören, ich will auch ein paar Geschichten von ihr hören, ich will, wie sie das erzählt, als sie mit Gottlieb Wendehals halt zusammen war und der sie beschissen hat und sie irgendwann gesagt hat, hau ab, du Diddle, und sie ihr Ding gemacht hat. Mary ist eine starke Frau, meine Liebe geht zu Mary Rose heute mal wieder. Hier. Ja. Bitte sagt ihr das, wenn
aber,
ihr sie kennt.
Aber interessant, das haben die, schicken dir dann Leute zu, weil ich kriege das ja gar nicht mit, das ist offensichtlich, eben noch einige Sachen bei YouTube zu entdecken, alte Fernseher Aufnahmen, klar, alle haben früher mal angefangen. Irgendwann fängt man immer an.
Alle haben mal klein
alle angefangen. Haben angefangen. Und ich weiß noch, bei diesem Kerner-Auftritt, um den es da geht, das ist ja in den Räumlichkeiten, in denen inzwischen Markus Lanz seine Sendung macht. Und als ich dann da war, das war alles 1:1, wie bei Markus Lanz. Auch das Gefühl war das gleiche. Es gab immer dieses tolle Fingerfood vorher und ich war ganz aufgeregt, weil ich hatte, glaube ich, war das nicht Buchpromo sogar? Ich glaube, ich habe sogar Promo gemacht für das Buch, wegen dem ich auch bei dir war dann in der Sendung, als wir uns kennengelernt haben.
Das war ungefähr, das musst du zur gleichen Zeit
Das war, glaube ich, Buchpromo. Ja. 2009 oder sowas war das.
2009 war das, genau.
Und da gab es das Gleiche wie bei Markus Lanz, wunderschöne Hostessen und Fingerfood. Und Markus Heidemanns, der Produzent von Markus Lanz, lief da auch rum. Das war aber, bevor er sich mit Kerner zerkracht hat. Und dann war relativ schnell danach irgendwie mit Kerner vorbei. Und jetzt muss ich direkt ein heikles Thema ansprechen, wo ich darüber spreche, über das Ende von Johannes B. Kerner als Talkshow-Moderator beim ZDF. Weil was ich jetzt mitbekommen habe, ich weiß nicht, wie da dein Stand ist, neben Arafat und Bushido gibt es ja einen zweiten großen Bruch, mutmaßlich, im Entertainment-Business. Ich will da jetzt nicht zu ins Detail gehen.
Lanz und Kerner?
Nicht Lanz und Kerner. Sondern, was ich gelesen habe, über das Beziehungsende von Markus Lanz in der Bild-Zeitung. Dass irgendwie da eine neue Villa gekauft wurde, habe ich gelesen. Und dass Estefania... die ehemalige
Estefania ist, für mich ist Estefania immer noch die Freundin von Dieter Bohlen.
Genau, sie ist die ehemalige Freundin von Dieter Bohlen, ist aber jetzt, glaube ich, die Freundin von dem Produzenten von Markus Lanz, von Markus Heidemanns. Und die macht zusammen mit der Ex-Freundin oder Frau von Markus Lanz ein Instagram-Format, Heal and Glow. Und da habe ich mich, als ich das gesehen habe, erst wusste ich gar nicht, was Sache ist. Dann habe ich das in der Bild-Zeitung gelesen, gehört zu meinem Job, auch Presse zu checken, wo man jetzt, ich sag mal, einfach, man muss ja wissen, was losgeht. Und dann stand in der Bild-Zeitung, Angela Lanz und Estefania Küster haben ein Format bei Instagram zusammen, Heal and Glow. Und dachte ich so, hey, was ist denn das für eine Idee? Und dann machen die wohl bei Instagram irgendwie so Yoga oder so. Da habe ich mir einmal angeguckt, ist aber so Mittel. Das macht Kathi Hummels besser, würde ich sagen.
Also, ja, finde ich auch.
So, ich lese jetzt mal kurz den Artikel vor. Der ist von meinem Geburtstag, vom 23.02. aus der Bild-Zeitung. Den ersten Absatz reicht. Ihre Freundschaft ist stärker als Liebe. Nach der Trennung von Markus Lanz kann seine noch Ehefrau Angela auf ihre Freundin Estefania Heidemanns bauen. Denn die kennt sich mit Trennungsschmerz bestens aus. Sie verließ 2006 Pop-Titan Dieter Bohlen. Seit 2013 ist Estefania mit Markus Heidemanns verheiratet, der Produzent von Lanz, Talkshow ist und als dessen bester Kumpel gilt. Und jetzt kommt der Satz. Auch hier soll es nach Bildinfos kriseln.
Bei Estefania auch?
Nein! Bei zwischen...
Ach so. Lanz. Nee. Ach so. Bei Heidemanns...
Ach so, zwischen Heidemanns auch. Und Lanz oder zwischen Heidemanns und Estefania?
Das da kriselt das. Aber woher weiß die Bild das schon wieder?
Nee, also das, aber jetzt, wo du das fragst, ich weiß es nämlich auch nicht. Ich hab gedacht, es kriselt auch zwischen Markus und Markus. Aber...
Manche sagen auch, dass es zwischen uns kriselt, Jan. Das stimmt auch nicht, weißt du? Guck mal. Also das ist ja überall so. Überall kriselt es irgendwo mal ein bisschen.
Aber warte mal, jetzt verstehe ich das nicht. Also, okay... Vielleicht kann mich da mal jemand aufklären aus dem Insiderkreis.
Am besten, wenn Estefania sich selber melden würde.
Am besten per Instagram. Also, wo kriselt es jetzt? Kann mir das mal jemand sagen? Das ist sehr vieldeutig aufgeschrieben.
Vielleicht sollten wir lieber mal fragen, wo kriselt es nicht, Jan? Wo
das ist vielleicht die beste. Genau, weil im Grunde genommen kriselt es doch gerade überall.
Wir leben in einer kriseligen Zeit. Das ist nun mal so. Wir leben in einer kriseligen
Zeit. Ist sehr schön.
Ja, schon mal ein Arbeitstitel für die Sendung. Die kriselige Zeit.
Weil ich dachte eigentlich jetzt, es ist quasi Streit zwischen Markus Lanz und seinem besten Kumpel, aber das ist, liest sich, kann man auch anders lesen.
Vielleicht sind beide Frauen von, weil Heidemanns und Lanz sind beste Freunde bestimmt, die arbeiten lange zusammen.
Die machen eine Sendung zusammen und dann haben die Frauen gesagt, können wir auch.
Ja, und das und die Frauen haben natürlich, weil man sich auch vor und nach der Sendung dann nochmal trifft, die Sendung bespricht, die nächste Sendung irgendwie schon mal vorbereitet. Und da sind natürlich auch mal die Frauen dabei wahrscheinlich. Und dann sind die natürlich enge Freundinnen geworden. Und vielleicht gibt es ab und zu so bei so Pärchen, die zusammen in Urlaub fahren, so eine Symbiose, dass wenn da bei dem einen die Trennung ist, bei dem anderen auch die Trennung eingeleitet wird. Mhm. Nur einer muss. Und dann solidarisieren sich die Männer und treffen sich nur noch und die Frauen. Das ist, glaube ich, ein ganz gängiges Schema.
Okay, aber ich werde da mal weiter dranbleiben und wir sollten das hier weiter besprechen, weil es ist ja irgendwie auch auf eine Art wichtig, dass man das bespricht, dass solche Themen diskutieren.
Hört auf alle Fälle in den nächsten Wochen fest und flauschig. Wir bleiben in dieser Sache am Ball.
Ich werde da mal meine Fühler ausstrecken.
Ja, wir sollen weniger über Bushido reden. Das Thema wird abgefrühstückt, haben mir ein paar Leute erzählt. Ach,
das ist doch totaler Quatsch. Die sollen mal aufhören.
Für mich nicht. Für mich ist der gerade erst im Mainstream angekommen. Für mich geht's jetzt erst los.
Für mich auch. Und ich bin an dieser Stelle, muss ich das mal sagen, sehr froh, dass ich absolut keinen Überblick über dein Beziehungsleben habe. Und auch meins viel zu unstet ist, als dass es dich irgendwie interessieren könnte. Es sei denn, wir sind jeweils... Keine Ahnung, gerade mit irgendwie...
Stell mal vor, mit dem Supermodel zusammen.
Mit dem Supermodel zusammen oder man findet uns irgendwo gegenseitig...
Küssen wir auch mal Parkbank. Aber das wird nicht passieren, Jan.
Ja, leider nicht.
Aber weil wir beide küssen uns nur in dunklen Räumen, wenn uns keiner sieht.
Ja, ich ziehe mich auch nur...
Das wird doch nochmal gut. Wenn man uns beide so aus dem Nichts küssend auf einer Bank fotografieren würde, wie du und ich Arm in Arm sitzen und alle wundern sich, warum reden die denn über Beziehungen? Ach so, die sind ja selber miteinander verbandelt eigentlich. Dass wir 10 Jahre das geheim gehalten haben, dass wir eigentlich zusammenleben. Das wäre der größte Clou. Das wäre der größte Mind-Twist, den wir nochmal in diesem Podcast bringen
könnten. Jetzt geht direkt mein Kopfkino los, weil ich stelle mir vor, wie das wäre, mit dir wirklich zusammen zu sein. Kann ich sagen...
Stell dir mal vor, das würde jetzt rauskommen, durch so ein unglückliches, dass wir Hand in Hand durch die Mall of Berlin gehen.
Durch so ein ganz verträumtes Plätzchen ohne Leute, durch die Mall of Berlin am Leipziger Platz.
Ja, ganz
Platz.
Ehrlich, das ist ein Platz ohne Leute. Das ist so scheiße leer und langweilig da geht keiner rein.
Und jetzt denke ich daran, dass wir zwei da mal Hand in Hand durchlaufen können. Zu Deichmann gemeinsam.
Oder irgendwie. Darf ich mal, und jedem nebenan ein paar Schuhe kaufen. Also,
hier echte Gracelands für dich. Oder
der eine echte Gracelands. Ich kauf dir Nikes, schon. Ich kauf dir Jordans.
Guck mal, was ich für Schuhe
habe. Ich hab Jan jetzt Jordans gekauft.
Ich hab ohne Witz diese Schuhe.
Du hast Jordans an.
Nee, diese Schuhe, die du hier siehst, habe ich in der Mall of Berlin gekauft. I'm not wirklich? Kidding you.
Und zwar bin ich durch Berlin gelaufen und meine alten Schuhe waren kaputt und abgewetzt. Und ich bin in so einen Footlocker gegangen und hatte diese Schuhe an und bin dann zu dem Typen gegangen, hey, diese Schuhe aber bitte in neu. Und dann habe ich die alten in einen Mülleimer vor dem Footlocker in der Mall of Berlin reingeschmissen. Oder Snipes oder sowas. Eins von beiden war es. Entschuldigung. Und hab dann in der Mall of Berlin, es ist wirklich war in der Mall of Berlin diese Schuhe gekauft. Und
soll ich dir mal was sagen? Ich war noch nie in der Mall of Berlin.
Ich war da noch nicht mal drin. Ich fahre mit dem E-Scooter durch die Gegend und
das ist aber auch die Plätze, wo Touris hinfahren, weil sie denken, da fährt man als Touri hin.
Ansonsten Potsdamer Platz, da ist Berlin so wie ich es liebe. Das ist mein Berlin.
Da ist Berlin wunderschön.
Potsdamer Platz, Brandenburger Tor, Reichstag und Anna Goldelse. Das ist mein Berlin. Das schlägt
haben
das Herz von Berlin an diesen Orten.
Jan, es ist die große Sonntagssendung. Ich muss ganz kurz ein paar Sachen klarstellen aus den letzten Sendungen, die mir wichtig sind. Unter anderem zu dem Buch, wo ich mich über den Titel so mokiert habe, und zwar Dance or Die über die Love Parade. Ja. Ich muss ganz kurz klarstellen, dieses Buch heißt Dance or Die, weil vor dieser grauenhaften Veranstaltung, wo fast 19 oder 20 Menschen gestorben sind, zu Tode gequetscht worden sind, 2010 war das, ich weiß es nicht mehr genau, das Jahr. Dieses Buch heißt Dance or Die, weil es im Vorfeld zu dieser Veranstaltung überall Aufkleber und das Motto der Veranstaltung Dance or Die war. Oh. Das war das Veranstaltung. Und das konnte man natürlich nicht wissen, wenn man nur diesen reißerischen Titel liest, aber darum geht es auch. Das Buch wurde übrigens mit vielen Hinterbliebenen von den Opfern vorher besprochen, die sich darüber im Klaren waren, dass das Buch so heißt und die auch damit völlig einverstanden waren. Muss ich mal kurz fairnesshalber sagen, bevor ich hier irgendwas vom Namen her verurteile.
Aber trotzdem
würde ich es nicht so nennen, weil viele Leute, wie wir beide zum Beispiel, die das nicht wussten, natürlich denken, what the fuck? Es ist ein unglücklich gewählter Titel, der aber einen anderen Hintergrund hat. Ich hätte ihn auch das Buch so nicht genannt, aber es ist natürlich auch makaber, dass diese Veranstaltung so
und hieß. Es gehört zur Arbeit dann doch mit dazu, dass man überlegt, dass nicht nur eine gute Idee ist, sondern die muss ja auch ankommen, irgendwie die Idee. Und darf nicht auf dem Weg zu so dann doch irgendwie zynischen Missverständnissen führen. Das ist ja dann auch nicht geil. Das sind ja dann echt
Menschen. Nee, das ist nicht geil. Natürlich, trotzdem müssen wir das ja so ein bisschen aufklären.
Okay, aber gut zu wissen. Hatte hat die Autorin oder der Autor dich angeschrieben? Oder?
Nee, Fans von der Autorin, Leute, die mit der auch, die sie kennen oder die dieses Buch gelesen haben und mir das gesagt haben. Und ich wollte das fairnesshalber kurz in der Sendung hier erzählen. Das Zweite ist, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe eine Band, auf die ich sehr viel Feedback bekommen habe. Herr Hermanos Gures oder Gugures, ich habe den Namen jetzt gar nicht hier im Kopf, mit einem mexikanischen bzw. spanischen Namen. Und ich war mir sicher, bzw. ich wusste nichts weiter über diese Band, dass die aus Spanien oder Mexiko kommen. Alles falsch, das sind Schweizer. Mhm. Und ich wusste das nicht, weil diese Musik überhaupt nicht schweizerisch klingt. Und weil ich das nicht wusste, einer hat mir bitterböse geschrieben, jemand mit mexikanischem Hintergrund, dass das doch leid ist, dass man sofort solche Sachen assoziiert und sich bitte mehr informieren sollte. Tut mir schrecklich leid, ich bin ein einfacher Mann, ich lese ein spanisches Wort und denke, das ist ein Spanier. So funktioniere ich leider. Ich bin manchmal nicht so schlau. Und das ist eine ganz tolle Band natürlich, die machen wunderschöne Musik. Es sind Schweizer. Ich habe aber da eine geile Geschichte zu erzählen. Ein guter Freund von mir, den du auch kennst, ein Metal-Fan, den habe ich mal eine Metal-Band empfohlen. Seal and Ada. Die kommen auch aus der Schweiz. Und er meinte, Alter, so geiler Metal, und ist zum Konzert gegangen. Und dann ruft er mich danach an und meint, oh Alter, auf einmal sagt der Sänger zwischen den Liedern Grützi, ey. Da habe ich gedacht, das ist und das ist so typisch. Wir wollen alle, und das ist auch so ein Poser-Denk in den Köpfen, ich kann das noch nachvollziehen, man will immer, ja, die kommen irgendwo aus dem tiefsten Winkel in Amerika oder aus Mexiko. Das sind so ganz versteckte Typen, die kleben da noch einen ganz eigenen Spirit. Nein, das sind Schweizer, die kommen aus Genf, aus Zürich oder sonst woher und machen auch genauso geile Musik. Aber mein Kumpel wollte das einfach nicht akzeptieren, dass eine Band, die so geile Musik kommt, nicht irgendwo aus den Slums kommt oder was weiß ich. Und hat dann echt gesagt, so ja, dann hat er Grüzi gesagt irgendwie. Da habe ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Aber wir sind so blöde vom ästhetisch. Manchmal sind wir so eine Idioten. Die Band ist großartig, die Musik, die beiden Typen, die das machen, ganz, ganz toll. Kann ich hier auch nochmal empfehlen. Ich wollte auch da nur klarstellen, es sind Schweizer.
Ah, okay.
Und die Schweizer, ne, sind immer noch uns sehr verbunden. Immer noch, ich fahre oft in die Schweiz Konzerte spielen, wird immer mit einem fürstlichen Käseteller empfangen. Und
und so
will überhaupt gar keine stereotypischen, will überhaupt gar keine stereotypischen
am Zoll, Bilder am Zoll bereits wirst du vom Schweizer Zoll mit dem Käseteller empfangen und dann mit großen Emmentaler Rädern zur Veranstaltungsvenue gerollt.
Ja, genau.
Und Emmentaler, ist, also, ja, Emmentaler ist doch nicht Schweiz, ne?
Emmentaler ist, glaube ich, ein deutscher Käse.
Weil, oh, ich weiß, Emmentaler ist der Schweizer
Käse. Von Klaus Emmental. Klaus Emmental hat
ihn. Ich werde das hier googelt, der Chef noch selber. Emmentaler. Emmentaler Käse, hier haben wir es. Es ist ein Hartkäse. In der Schweiz! Emmental!
Ach, Emmental. Okay.
Ja, Leerdammer, daran kann man sich's auch merken. Leerdam, Damm, Holland, natürlich. In Holland gibt's keinen Taler. Taler, weil es in Holland keine Täler gibt. Emmentaler, natürlich Schweizer Käse. Ist aber eigentlich der Leerdammer der Berge, würde ich sagen. Der Emmentaler ist der Leerdammer der Berge. Und Gouda, Gouda ist auch Holland, ne?
Das ist, ja, Gouda ist, ja, klar.
Ey, wollen wir mal die großen 5 Käsesorten machen?
Ja, das machen wir heute direkt.
Aber ehrlich, ne? Aber ehrlich.
Im zweiten Teil der Sendung, die 5 großen. Ich habe auch noch, ich hab auch noch ein paar große 5, die wir machen müssen. Aber heute machen wir die 5 großen Käsesorten. Ich schreibe es mir gleich mal auf.
Oh, sehr gute Idee. Kennst du Leerdammer, diese.
Pikant?
Nee,
Leerdammer Pikant?
Diese die Charakter. Leerdammer Charakter. Für Leute, die Leerdammer mögen, aber die gerne auch noch einen schönen Käsemundgeruch 3 Tage später hätten, die nehmen dann Leerdammer Charakter.
Oh, da freue ich mich drauf. Die 5 große, ich bin ja großer Käsefreund. Das ist eine Sache, die mich auch einfach, ich sag's dir, wie es ist, ne? Zum veganen Essen, vegetarisch bin ich gut angekommen, aber veganes Essen, Eier und auch Käse, da muss ich ein bisschen noch, die muss die Lebensmittelindustrie noch ein bisschen feilen, bis sie mich da von the Dark Side of Cheese runterholt, ganz ehrlich.
Apropos The Dark Side. Wir haben in, ich glaube, vor 2 Wochen angefangen zu lästern über den Eurovision Song Contest. Und ich habe dir mal die Songs vorgespielt oder erzählt, was da alles so gibt und so. Und es haben sich, glaube ich, von den 6 Bands, die wir gedisst haben im Podcast, 5
gemeldet.
Allein 5 gemeldet, aber auch so geil, so 4 Tage später mit super aufwendig vorbereiteten Videos, wo keine Sau mehr sich daran erinnert hat, dass wir mal darüber gelästert haben im Podcast.
Wir sind ein schnelllebiger Podcast.
Ja, und trotzdem dann irgendwie versucht nochmal da auf den Bandwagon mit aufzuspringen. Ich weiß, es ist gerade eine heiße Phase. Beim NDR wird jetzt demnächst ausgesiebt, wer nach Liverpool ist es, glaube ich, dieses Jahr fahren muss für Deutschland. Ich habe mir gerade die Playlist mal rausgeholt, weil es ist ja noch der TikTok-Künstler. Es wurde ja einer von der jungen TikTok-Community Community noch, auch noch mit in die Runde reingeworfen. Und zwar handelt es sich um den jugendlichen Künstler Icke Hüftgold, der wohl, ich weiß gar nicht, was der für Musik macht, K-Pop, irgendwas, was junge Leute gut finden.
Icke macht absoluten hier Ballermann.
Bodenständiger Saufpop, also einfach halt so schalalala. Das ist jetzt auch noch mit dabei. Es gibt also insgesamt im Vorausscheid 9 Songs und sie sind alle durch die Bank weg eigentlich eine Blamage für Deutschland, kann man also alle furchtbar. Ja,
ganz ehrlich, ich habe mal drüber nachgedacht, was würde Deutschland gut repräsentieren? Und du wirst jetzt lachen, aber ich glaube, Deutschland steht, was musikalisch angeht, wahnsinnig für Techno. Und wenn Sven Väter einfach einen geilen Song mal und wirklich mit einem fetten Song auftreten würde und sagt, this is Germany, this is Techno, Alter, wir sind divers, wir sind direkt das Berghain auf die Bühne holen und da einmal wirklich alles zeigt, was für ein modernes, neues Deutschland spricht, würde das wahrscheinlich besser ankommen, als wenn wir anfangen, echt immer so angloamerikanische Musik zu kopieren, aber auf einfach Scheiße. Das ist einfach das Problem.
Ja,
das ist
sehr oft einfach scheiße. Und es hat so ein bisschen, diese ganzen Songs haben alle so leichte Kirchentags-Vibes. Es ist alles so sehr lieb gemeinte Musik mit so ganz tief christlichem Background. Also meine ich gar nicht negativ im Sinne von, dass ich jetzt was gegen Christen hätte oder sowas. Aber kennst du Musik, der man ansieht, dass sie auf dem Kirchentag oder im Umfeld eines Kirchentags entstanden ist? Also wo so sehr viel, auch diese Castingshow, die gerade läuft für Kinder im Kika, dein Song. Jede zweite Kandidatin, jeder zweite Kandidat, alles Jugendliche, ich weiß und so. Aber alles Leute, die, wo der Pastor gesagt hat, du musst dich beim Kika bewerben. Und ich glaube, so ähnlich ist es beim Eurovision Song Contest auch. Und
als ich ich meine, mit einer ähnlichen Nummer, ein bisschen Frieden, das war ja auch ein Song, der aus dem Kirchentag so gefühlt kam. Mit dem sind wir, haben wir den das einzige Mal den
Contest Lena, Leuke ist
ja Leuke. Ach so, ja, Lena. Und, aber da Lena haben aber auch damals alle nur gedacht, sie ist Engländerin mit ihrem Fake
Leuke ist ja Leuke.
I'm going on.
Und Lena kommt ja aus der Margot-Käßmann-Stadt Hannover, also im Grunde genommen auch sehr kirchennah.
Really?
Ja, weiß doch jeder. Wie damals Christian Wulff sie am Flughafen empfangen hat, als niedersächsischer Ministerpräsident, glaube ich, oder war er dann noch schon Bundespräsident? Oder eins von beiden, oder beides sogar. Also das Lena ist voll Hannover. Wir haben jetzt wirklich jahrelang, sind wir auf den letzten Platz gewesen, jahrelang mit 0 Punkten. Das kann doch nicht sein, dass wir wieder so eine Auswahl haben. Und wehe, Icke Hüftgold, also liebe Grüße, uns ist bestimmt ein netter Typ.
Aber
und so.
Icke Hüftgold ist ein netter Typ.
Oh, der war auch schon mal in der Sendung früher bei uns und der ist ein netter Typ, aber ich will den auch irgendwie nicht. Das ist
nicht, dass er uns repräsentiert, uns.
Also das auch nicht. Obwohl, es ehrlich gesagt, er kommt am nächsten Deutschland, ehrlich gesagt. Also er ist am nächsten dran an das, was ich sagen würde, ist also Deutschland.
Es ist Ballermann ist absolut deutsche Identität, die Mucke. Ne? Also deswegen ist es auch völlig okay, wenn er uns irgendwie repräsentiert.
Oh, sollen nicht, aber wird voll peinlich. Und dann kriegen wir so Kultpunkte irgendwie aus Österreich und der Schweiz und so. So einen Mitleidspunkt aus Holland, dass wir nicht auf dem letzten, sondern auf dem vorletzten Platz sind und so. Und das versteht auch, glaube ich, keiner.
Nee, mach dir mal keine Sorgen, wir kommen sicher auf den letzten Platz. Ja. Mach dir keine Sorgen. Ja, mit diesem verwegen Vorletzter. Nee.
Und seit 10 Jahren versuchen wir den NDR zu überreden, Peter Urban im Zweikanalton auf einen Extrakanal zu schieben und dass wir das einfach mal, dass wir mit unserer spitzen Zunge das mal kommentieren.
Mir wird schon reichen, wenn ich ihm bei der Moderation mit so einer Gabel oder die Arme pieksen kann oder so, damit er irgendwie aufwacht beim Moderieren. Also mir egal. Obwohl Peter Urban auch stabiler
Boy. Ja, sicherlich. Also ganz wichtig ist immer, dass er alle anderen schlecht redet und Deutschland wird immer hochgelobt. Und
immer am Ende immer am Ende sagt er immer, ich kann mir das nicht erklären, warum wir
ja, und er muss immer die Einspielfilme und den englischen Originaltext zuquatschen, damit man, wenn man Englisch kann, keine Freude beim Gucken hat. Das ist auch mal ganz wichtig. Naja, also auf jeden Fall, vielleicht kommt ja Paul McCartney, ist ja in Liverpool dieses Jahr. Ist in Liverpool, weil die Ukraine, also eigentlich soll ich in der Ukraine, aber die können gerade nicht. Vielleicht kommt Paul McCartney dann noch. Wer kommt noch alles aus Liverpool?
Paul McCartney, einer im Raum, mit dem ich nie in einem Raum sein möchte, weil ich einfach nicht wüsste, wie ich reagieren sollte. Weil ich auch einfach großer Fan bin von den Beatles. Was sagst du denn da? Sagst du, hey Paul, good career. You made it really good.
Great, I'm Olli Scholz. Want you to do feature on my album? I feature you with a German audience. Young people get to know you better then.
Kann man fast nur peinlich abkacken. Kennst du das, wie Ozzy Osbourne ihn das erste Mal begegnet? Und zwar bei der Howard Stern Show. Und die sind ja beide Engländer. Und Ozzy Osbourne wirklich wie ein kleiner Junge vor ihm steht. Paul McCartney leicht arrogant ist, aber auch kein Wunder. Ozzy Osbourne kommt damit so mit Arm. I love you. You are the reason why I made music. Und lauft so auf ihn zu. Und Paul McCartney halt ganz cool hier so, ne, meint so, ja, und umarmt ihn dann auch so. Und dann guckt ihn Ozzy Osbourne an und du siehst, das bedeutet dem einfach so viel, gerade mit Paul McCartney im Raum zu sein. Mhm. Ganz süß könnt ihr euch angucken auf YouTube, Paul McCartney meets Ozzy Osbourne.
Es ist ein schöner Gedanke dazu, als George Harrison noch lebte, ich weiß gar nicht, nicht, wer genau das war. Es war ein Interview, wo es darum ging, wer eigentlich die Story der Beatles korrekt erzählt. Und das eigentlich, als George Harrison noch lebte, er der einzige Beatle war, von dem man so einigermaßen vernünftige Auskünfte über das, was so hinter den Kulissen bei den Beatles los war, bekam. Weil John war tot, Ringo war die ganze Zeit stoned oder besoffen und hat eh nichts mitbekommen, hat einfach nur getrommelt. Und Paul,
der hat eine gute Zeit gemacht.
Ja, und Paul ist aber derjenige, der natürlich super clever ist, auf Augenhöhe mit John, also die beiden ja eben als der große kreative Motor, aber der ständig bemüht ist in Interviews, die Geschichte zu seinen Gunsten der Beatles neu zu schreiben oder zu verändern. Und George eigentlich so...
Ich glaube, eine Zeit lang war das bestimmt so mit Paul. Der hat auch Probleme damit gehabt, dass Lennons Namen immer so zuerst genannt wurde. Er hat das dann alles umgedreht. Da war wirklich auch, glaube ich, viel Ego im Spiel mal eine Zeit lang.
Meinst du wirklich, Olli Schulz attestiert Paul McCartney und John Lennon, war viel Ego im Spiel? Friedensrichter Olli Schulz.
Olli Schulz, ja, wieder mit messerscharfen menschlichen Analysen hier. Wer hätte darauf denken können, dass zwei der größten Songwriter in einer Band Ego-Probleme haben können? Wie kann man auf so eine geniale Idee kommen, Olli Schulz?
Aber ich hab ja diese Disney-Plus-Doku gesehen, du ja auch wahrscheinlich.
Ja.
Und da muss ich sagen, die Dynamik war, das war echt interessant. Ich fand es total demütigend, wie George Harrison da immer so zur Seite gestellt wurde. Ringo hat wirklich nichts mitbekommen, der hat getrommelt irgendwie. Aber total, Paul ist der Konstruktive gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Derjenige, der das Business in der Hand hatte. Und John,
das auf alle Fälle.
John saß da einfach und war so ein bisschen abgefuckt. Immer und hatte
aber auch der geniale Typ, dem einfach dann mal so eine krasse Idee gekommen ist. Der so die genialen Geistesblitze hatte in der Band, während, sag ich mal, doch mehr so der Paul McCartney, der geniale Arbeiter war. War der John Lennon, der mit den absurdesten Sachen rumkam. Tja, und zwischen all dem sagt George Harrison, ein sensibler, zurückgezogener Typ, der einfach mal aus dem Here Comes the Sun und ähnliche Songs aus dem armen Ärmel geschüttelt hat und wahrscheinlich auch so der reflektierteste, zurückhaltendste war, aber leider mit 58 Jahren an Krebs gestorben ist.
Echt? So jung war er nur?
Ja, der ist noch nicht mal 60 Jahre alt geworden. Ich glaube, 58 war das.
Echt?
Aber und dann ist das... Es gibt von Martin Scorsese eine insgesamt vierstündige George Harrison-Dokumentation.
Alter, 2001 ist der gestorben? Ich hätte schwören können, der wäre 2010 gestorben.
Ja, habe ich auch. Das habe ich nämlich vor ein paar Tagen nachgeguckt. 58, habe ich das richtig gerechnet? Ich habe nämlich nicht nachgeguckt.
Geboren 43, 58.
Ja. Das gibt's doch gar nicht. 50 Jahre alt geworden. Und es gibt eine Dokumentation, wie gesagt, von Martin Scorsese. Ich glaube, die heißt Living in a Material World. Das sind vier Stunden, zwei DVDs. Ich habe mir die extra auf DVD bestellt, weil es die bei keinem Streaming-Anbieter momentan gibt. Und im zweiten Teil habe ich echt geheult bei der Dokumentation, weil da natürlich auch seine Kinder und alle, und was für ein liebenswerter, intelligenter Typ das war. Wahrscheinlich der sensibelste, wie gesagt, von den Beatles und auch der sich zurücknehmen konnte, ein ganz wichtiger Teil der Beatles gewesen ist und ein toller Mann, ein toller Mensch, sagen wir mal so, kann ich jedem nur empfehlen, der das noch nicht gesehen hat, nicht ganz leicht zu kriegen, ganz wundervolle Dokumentation, vor allem der zweite Teil hat es mir damals sehr angetan.
Ja,
okay. Ich habe hier auch noch einige Sachen, so Jan, die ich mit dir besprechen muss. Ich will hier nicht immer schlechte Kritiken und so sagen, aber zwei Sachen, die mir heute gleich offen... Also ich habe gestern Abend den vierten Teil von Der Schwarm geguckt, auf ZDF in der Mediathek. Und es wird überall zerrissen, in allen möglichen Kanälen. Mhm. Ich will mich jetzt dem Thema nicht noch anschließen und hier auch noch anfangen, aber es ist wirklich richtig scheiße. Wir machen es mal ganz kurz. Okay. Es ist wirklich richtig scheiße. Ich gucke es auch ein bisschen, weil ich mich freue, dass Klaas ab und zu auftaucht. Der spielt
was spielt er denn jetzt?
Er spielt so einen Typen hier im U-Boot. Ja. Also der sitzt die ganze Zeit vorm Monitor und sagt immer nur, ach du Scheiße, what the fuck, was geht denn da ab? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch war schon relativ kompliziert, weil es vier oder fünf verschiedene Erzählstränge gibt. Aber im Film haben die das null hinbekommen. Dass das Ganze modernisiert wurde, ist alles okay. Aber du kannst der Geschichte nicht folgen. Ich bin jetzt beim vierten Teil und ich weiß, obwohl ich das Buch gelesen habe, weiß ich im Film nicht, worum es geht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil das alles so halbgar und so schlecht auch. Und vor allem am Ende, und das ist gleich im ersten Teil, gibt es eine Szene, wo ein Pottwal aus dem Wasser ein Boot zertrümmert. Und das ist eine so unglaublich schlechte Animation, dass ich das selber hier mit iMovie besser hingekriegt hätte. Ganz ehrlich, mit einem alten Lego-Modell, das ist wirklich scheiße. Das muss man sagen. Oliver Masucci spielt mit, einige gute Leute spielen mit. Man kann den Schauspielern keinen Vorwurf machen, obwohl alle Charaktere relativ blass bleiben. Ist nichts geworden.
Wer hat das denn produziert? Wer hat das denn produziert?
Weiß ich nicht. Aber am Ende ist die Regie immer schuld, wenn du nicht.
Ey, ganz ehrlich, aus der Erfahrung.
Und von, Drehbuch natürlich.
Nein, auch
Drehbuch,
aus der Erfahrung von, mhm. von, also aus der Erfahrung von hinter den Kulissen. Wenn ein Film scheiße ist oder ein Produkt, ein Fiction-Projekt scheiße ist, ist immer die Produktion schuld. Also als Produzent oder als Produzentin hast du ja komplette Override-Rechte. Mhm. Du kannst, ja, ja. Deswegen gibt es ja sowas wie Director's Cuts, weil sich die Regisseure überwerfen mit den ProduzentInnen, die dann am Ende die Verantwortung für alles tragen und am Ende auch die letzten Entscheidungen treffen. Wenn es scheiße läuft, ist immer, deswegen fragt man zuerst, wer hat es denn produziert, welche Produktionsfirma. Ja. Weil das, und der Produzent oder die Produzentin verhandelt dann ehrlich, mit den Geldgebern.
Musst du nicht als Regisseur noch. Irgendwann, ich meine, das ist ja halt das Harte, als Regisseur musst du ja derjenige sein, der deinen Film abgibt. Und viele Regisseure leisten halt nur noch Auftragsarbeit ab oder müssen das machen, was die Produktion vorgibt. Ich frage mich, wie kreativ ist denn der Beruf des Regisseurs?
Ach, das ist schon, nein, das ist schon so, also wenn du ein Buch bekommst und wenn du als Produzent oder als Drehbuchautor eine Kooperation mit einer Regisseurin ernst nimmst, dann übergibst du das dann irgendwann in die Hände einer Regisseurin, dann beginnt ein ganz neuer Abschnitt und dann wird einfach, übernimmt die Regisseurin und macht dann da ihr Ding draus eigentlich. Und am Ende kriegst du quasi Arbeit zurück.
Es ist in diesem
zurück.
Fall, ich weiß nicht, ob ein Regie oder Regisseur, ich glaube, er hat bei jeder Folge jemand anders Regie geführt, oder? Ich weiß es nicht, wie es ist, ob es amerikanisches Modell ist oder ob
wir... Wir werden uns gleich in der Pause mal kurz informieren darüber, wer vor allem das produziert.
Auf alle Fälle finde ich aber, wenn ich Regisseurin oder Regisseur wäre, würde ich auf alle Fälle mir denken, wenn ich ein Drehbuch lese, nee, sorry Leute, was ihr da von mir verlangt, das wird scheiße. Entweder, also...
Aber guck mal hier, Rekord in der ZDF-Mediathek seit dem 22. Februar.
Ja, weil alle gucken wollen, wie scheiße das ist. Nein, keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht, wie gesagt, ich gucke es auch bis zum Ende. Wenn ich Sachen anfange, gucke ich es bis zum Ende. Und bis jetzt ist aber kein, also 4 Folgen habe ich geguckt. Guck es dir selber an, lass uns drüber reden. Ich finde, du kannst der gesamten Geschichte nicht folgen.
Ich muss leider sagen...
Eine Folge geht nur 45 Minuten.
Mich interessiert es leider überhaupt nicht. Es tut mir echt leid, es interessiert mich wirklich überhaupt nicht.
Würde es mich auch nicht interessieren, hätte ich das Buch nicht gelesen und auch das sehr gute Hörspiel gehört. Also schon die dritte Variante dieser Geschichte, die ich mir jetzt reinziehe.
Ich hab Frank Schätzing gesehen, der hat das Buch Der Schwarm neu aufgelegt in so einer Edeledition. Und da habe ich mit seiner Kölner Art, wie er da bei Kiwi, Kiepenheuer und Witsch im Studio saß und das eingesprochen hat mit Video und so, das fand ich super, super nett, angenehm und so, irgendwie angenehmer Typ. Aber ich habe irgendwie da nie einen Zugang zu gefunden zu diesem Buch und will das auch irgendwie nicht.
Ich habe irgendwie noch auch eine Sympathie für Frank Schätzing. Ne? Also auch so, ich habe ein paar Interviews für gesehen. Der ist ein sehr kreativer, vielseitiger Mensch, der auch viele andere Sachen, Musik und ganz viele Sachen macht.
Werber ist er, glaube ich, auch noch.
Werber ist er auch so. Ich habe irgendwie gehört, dass er das Buch tatsächlich, Der Schwarm, in einem Kölner Café, wo er sich mittags hingesessen hat, geschrieben hat, wo er jeden Tag saß oder wohl auch immer sitzt, wenn er seine Geschichten schreibt. Und ist natürlich so ein absoluter so Dan Brown Mainstream-Schriftsteller, wo man auch schnell was verpönen kann. Aber ich finde es auch eine große Kunst, ein Buch zu schreiben, was wirklich so gut ankommt und wo viele Leute so ein Thema zu finden, das so gut umzusetzen, ist eine große Kunst, die man nicht unterschätzen darf. Haben sich einige Theologen neulich auch bei mir gemeldet, nachdem ich über Dan Brown geredet habe und gesagt habe, wie faszinierend ich die Bücher fand, dass das alles Scheißinformationen sind, die der zusammengesammelt hat, haben mir erfahrene Theologinnen gesagt und das alles ist
unter anderem ein Pope Francis hat sich bei dir gemeldet.
Ein Pope Francis hat sich für mich gemeldet.
Wir waren schnell beim Du.
Dan Brown is fucking crap, hat er gesagt, Alter. Naja, so ist das auf alle Fälle, wenn einen was mitreißt und wenn die Geschichte auch Mumenschanz, ist es gut. Ich gucke den Schwarm auf alle Fälle bis zum Ende und es ist auch nicht so, dass man das guckt und die ganze Zeit irgendwie stöhnt und sagt, das ist scheiße. Man guckt das und denkt, ich komme nicht mit, aber ich gucke mir die Bilder gerne an. Und manchmal ist das auch
reich. Wenn ihr gerade in der ZDF-Mediathek seid nach Der Schwarm, dann guckt ihr gerne einfach mal die Sendung vom Freitag, also nicht die meine Sendung, das ist egal, aber den Ausschnitt vom Rundfunk-Tanzorchester, weil weißt du, was die gemacht haben? Nee. Die haben zum ersten Mal ever, glaube ich, das Main-Theme von White Lotus live gespielt. Und Livi und Lorenz, die haben so... Also ich sag mal so, selten war bei einer Generalprobe beim Orchester das Studio so voll und alle aus dem Team standen drumherum und waren fasziniert. Und das kannst du mir vielleicht helfen, wie man das Problem lösen kann? Weil ich muss immer Leuten in Kommentaren erklären, das machen die wirklich jede Woche immer live, aber es klingt halt so gut, ist halt wirklich gut mit Liebe abgemischt und die sitzen teilweise so bis 4-5 Uhr morgens noch dran und mischen diesen Eine-Minute-Song so gut ab, dass er wirklich gut klingt. Wie man den Leuten verklickern kann, das ist wirklich immer live. Das ist immer live gemacht. Und das ist...
Die Leute sind nicht mehr gewohnt, dass es einen guten Live-Sound gibt, weil ich muss sagen, es ist legendär, wie Live-Bands oft im Fernsehen klingen. Da kannst du echt froh sein, dass du Leute hast, die sich bis 4 Uhr nachts da sitzen und so wirklich im Sound feiern.
Also legendär Scheiße meinst du, oder wie?
Nee, es klingt super was bei dir, weil ich finde ganz ehrlich, ja, dass es ein großes Problem ist, live im Fernsehen aufzutreten. Und wenn ich die Anfrage, die jetzt nicht so häufig kommt, habe, ob ich irgendwo live spielen darf, dann denke ich immer schon so, ach, hoffentlich klappt das alles irgendwie, weil so wie mein allererster Live-Fernsehauftritt war bei Sarah Kuttner 2004 oder sowas, tatsächlich mit Dann schlägt dein Herz, und es war einfach ein grauenhafter Sound, und dann habe ich doch 1, 2, 3 Mal irgendwo live müssen. Ich muss aber dazu auch sagen, dass ich mich daran erinnere, dass ich als Musik noch richtig groß mit einer Steicher-Version bei dir in der Sendung gespielt habe. Das ist, glaube ich, inzwischen echt 1 Million Aufrufe oder so, habe ich noch aber nicht gesehen. Es klingt wirklich, wirklich, wirklich toll. Es ist allerdings auch keine komplette Band, sondern 2 Streicher und meine schräge Stimme gewesen, aber es klingt sehr, sehr schön. Es ist eine schöne Version geworden.
Naja.
Na gut, Jan, lass uns kurz ein bisschen Musik machen und lass mich kurz heute in den Mainstream mit dir.
Ja, ich würde auch gerne. Komm, ich fange mal an, weil ich das sonst nie mache. Ich habe nur einen Song erstmal jetzt bei der Pause auf die. Vielleicht zwei. Sie ist vor 2 Jahren gestorben, Françoise Cactus, die Sängerin von Stereo, das ist schon 2 Jahre her, im Februar 2021. Und einen schönen Song habe ich irgendwie diese Woche gehört von Stereo Total aus dem Jahr 1997, Grand Prix Eurovision, einfach mit lieben Gruß an das Line-Up, an den Norddeutschen Rundfunk.
Oft live
Norddeutscher
gesehen.
Norddeutscher Rundfunk.
So viele schöne Lieder, die gemacht haben, Stereo Total, und auch oft live gesehen früher. Ja, schön, dass du nochmal an diese tolle Sängerin auch erinnerst. 2 Jahre ist die jetzt schon.
Genau, und die Pet Shop Boys, klingt schon wie Gerhard Schröder, wo er da sind, also 2 Jahre jetzt schon tot.
Jetzt überleg dir, ich bin riesiger Pet Shop Boys Fan. Wenn du jetzt Go West draufpacken willst, kriegst du von mir eine
West End
gefangen.
Girls. West End
ja,
Girls.
Super, hast du Glück gehabt. Hast
West
du
End Girls. Pet Shop Boys, West End Girls. Habe ich auch irgendwie per Algorithmus.
Darf ich da noch meinen Lieblingssong von den Pet Shop Boys
anhängen? Auf jeden Fall.
Being Boring von We Are Never Being Boring. Mhm. Oh Gott, liebe ich dieses Lied. Ich liebe sowieso die Pet Shop Boys. Die Actuality von 87 habe ich rauf und runter gekauft. War eine meiner ersten Platten, die ich mir gekauft habe.
Rauf und runter gekauft? Wie oft hast du den gekauft?
Gehört. Ich habe mir die Platte gekauft, Vinyl. Weiß noch genau, wie ich die gekauft habe. Bei WOM nach Hause gefahren bin, aufgeregt mit diesem coolen Cover. Fand das immer so gut. Neil Tennant und Chris Lowe, die beiden Typen. Der eine, der singt, und der andere, der im Hintergrund immer am Keyboard stand, mit der Sonnenbrille und der Mütze auf sich nie bewegt hat, bis dann das Video rauskam zu What Have I Done to Deserve This mit Dusty Springfield, und in der Mitte des Videos Chris Lowe auf einmal tanzt. Ich dachte, wie cool, der kann tanzen. Ich habe die Pet Shop Boys über alles geliebt, vor allem die 80er, 90er Platten. Deswegen muss ich auch einen Song aufpacken.
Und vor allem, als dann irgendwann Neil Tennant gegangen ist und Neil Tennant dazu gekommen
ist. Neil Tennant, habe ich Tennant gesagt? Habe ich das gerade gesagt?
Nee. Francesco Rosinetti, sag ich nur. Das ist.
Mein Gott, Namen sind nicht meine große
Stärke. Hast du
eigentlich
den Blumenstrauß bekommen von Francesco jetzt inzwischen?
Nein.
Ist nicht angekommen?
Der verwelkt im Büro von den Seidenstückers. Die machen sich da gerade. Die haben mal ihr Büro aufgebitscht jetzt. Mein Management mit dem Blumenstrauß.
Olli kriegt so geile Sachen zugeschickt, aber es kommt alles nicht durch die Firewall vom Management. Die geilen Sachen ziehen die sich da alle raus. Ey, Olli hat wieder 7 Kilo Kokain bekommen, das kriegen wir jetzt alles schön, alles machen wir alles schön.
Oh Mann, Alter, das machen wir jetzt aber. Und ich wundere mich, warum ich hier irgendwie.
Auf dem Trocken sitze seit Jahren.
Auf dem Trocken.
Ich finde, das ist ein schöner Künstlername, falls du mal wie früher die Toten Hosen mal so ein Nebenprojekt hast. Monsieur Paravent. Weil hinter dir immer dieser Paravent steht. Monsieur Paravent. Und dann irgendwann Monsieur kommt raus. Paravent. Alias Olli Schulz, mit so einer venezianischen Maske trittst du dann auf. Ich bin Monsieur Paravent und machst elektronische Musik, ganz anders als Olli Schulz, Singer-Songwriter, sondern elektronisch, inspiriert von den Pet Shop Boys vielleicht, und halt nennt sich Monsieur Paravent.
Monsieur Paravent. Sehr schön. Ich packe jetzt auch noch Musik auf die Fidi und Bumsi-Liste. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich gefreut, dass die neue An My Kantareit rausgekommen ist. Jetzt sage ich sie aber trotzdem, Jan. Und ich mag die Band sehr gerne. Wir sind auch mal, glaube ich, vor Jahren bei Moses Schneider begegnet. Hab von vornherein, als damals diese erste Single rauskam, zu Hause, hab ich das geliebt, die Stimme vom Sänger geliebt. Aber ich sag's, wie es ist. Ich habe die ersten 5, 6 Lieder gehört, und man muss ja auch mal ehrlich sein, ne? Das ist echt so biedere Texte-Musik geworden inzwischen. Und ich habe gehofft, dass die Band es schafft, sich irgendwann nochmal zu dekonstruieren, damit sie irgendwann ihr großes Album macht. Vielleicht machen die das auch noch, die sind immer noch jung. Aber ganz ehrlich, was ich brauche, sind 3 Tage und mehr und so. Das ist echt, letzter SPD-Rock aus den 80ern.
Groß geworden sind.
Und das ist immer, man soll auch, weil ich bin selber Musiker, und das ist auch gar nicht so gemeint, und ich habe diese Band live gesehen, ich gönne dir von Herzen jeden Erfolg, und das wird auch jetzt, dass ich hier mal laber, irgendwie nichts daran abhalten, dass die Band ihren Erfolgsmarsch weitermacht. gemacht. Und ich packe auch den Song Orangenlied drauf, weil das fand ich noch am besten. Aber 3 Tage am Meer und meine Füße sind schwer und ich kann nicht mehr und hier und da. Irgendwie weiß ich nicht. Ihr seid doch jung. Sagt doch mal, fickt euch alle. Lasst die Welt brennen. Und wie, nein, das nicht macht. Irgendwas, was mir nicht das Gefühl gibt, ihr seid jetzt schon im Establishment angekommen. Das ist so. Tut mir leid. Das ist jetzt auch fies. Und ich krieg auch Ärger von den Fans und sagen, was machst du denn für Musik, Olli? Du machst dir selber eine kleine Lieder machen, Scheiße. Ja, aber das sind junge Typen, die sind 50 Jahre jünger als ich. Die müssen brennende Füße haben vor Wut, weil die Welt gerade ein Schmelztiegel voller Scheiße ist. Und ich will, dass ihr das in Texte packt. Nicht, dass ich das mache. Aber ihr seid schon zu bequem. So.
Oha.
Ja, das ist eine Ansage jetzt mal hier. Hart. Beef hier.
Können die denn jetzt nach diesem Urteil in der ersten Instanz noch in Berufung gehen? Gibt es eine Möglichkeit, dass sie dich da, also dass sie jetzt noch bis nach Karlsruhe gehen?
Ihr habt
gehen?
Mit der nächsten Platte wieder die Chance, Jungs. Okay? Olli Schulz. Aber 3 Tage am Meer, lass es kreisen. Pauf, dieses Lieder, wie sie sagen, lass es kreisen. 3 Tage am
jetzt
Meer.
Jetzt guck ich mir direkt mal
Abend.
An. Moment,
an Mike verliebt sein.
Ey, Anmal Kantereit ist bei mir auf der Startseite.
Erdbeerkuchen. Ey, warum heißt ein Lied Erdbeerkuchen? Oder kein Stern? Als ich ein Kind war, was ist, ist Reinhard Meyer zurückgekommen und hat jetzt eine ganz große...
Weißhausstraße?
Also, ja, das ist bestimmt ein Text über eine Geschichte in der Weißhausstraße.
In Köln?
Haben die immer alle groß gemacht zusammen.
In der Weißhausstraße? Ist es das in Köln-Sülz, das Weißhaus? Ist das damit gemeint?
Ach, die hören bestimmt auch einer von denen, glaube ich, hört ab und zu eine Sendung. Das tut mir jetzt, ich entschuldige mich für alles, nimmt das alles nicht ernst. Aber heute Morgen habe ich mich so gefühlt und es ist auch verlogen, immer nur so, hey, jetzt ganz liebe Grüße an die Leute da draußen. Dafür... Wir machen mal weiter mit Mainstream, ne?
Ey, das Weißhaus ist in Köln, ist in Köln-Sülz so eine krasse Villa.
Jetzt sagt einer, Olli Schulz mit verhaftet wegen sexy, muss ich gerade beschweren darüber. Nein, ich mag die Band immer noch sehr gerne. Ich wünsche denen alles Gute. Es war heute das Gefühl und es ist ja nun mal so.
Es ist Abend, Lottoscheine, Katharina, verliebt sein, ausgehen, Erdbeerkuchen. Heute Abend wird es regnen, kein Stern. Als ich ein Kind war, du tust mir nie mehr weh. Das ist also der letzte Satz eines Serienmörders über seiner Leiche seines Opfers. Du tust mir nie mehr weh.
Also manchmal möchte ich auch, dass...
Aber Tommy ist mit drauf. Da, wo wir zusammen groß geworden. Das habe ich gesungen auf Tour als Spaß.
Ja, Tommy.
Entschuldigung. Und da haben sie alle mitgesungen und das war richtig Gänsehaut. Das ist wie düpp, 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 düpp. Das haben wir in Hamburg gemacht, das hat HP gemacht auf der Bühne. Und in Köln haben wir da, wo wir zusammen, haben sie alle angefangen mitzusingen. Die haben einen richtigen Stadionhit, Alter.
Aber trotzdem,
du bist
ja
bloß neidisch.
Ich will ein aggressives Deutschpunk-Album. Ich will ein aggressives Deutschpunk-Album von Anmal Kantereit. Ich will, dass die ein Album machen, wo alle sagen, Alter, was ist denn das für eine neue
Scheiße?
Sind
die krank, Alter? Sind die krank
und dann,
geworden?
Und dass sie dann nämlich, das ist nämlich das Ding, und dann kommen sie wieder. So wie Kings of Leon mit ihrer dritten Platte.
Der Song Ausgehen hat 64 Millionen Plays.
Ja, es ist unglaublich. Der Erfolg gibt ihnen recht.
Ja, natürlich.
Und das ist auch ein bisschen
deswegen
ist
das sagst du das, deswegen redest du das so schlecht, weil die erfolgreich
sind. Genau,
weil
ich bin neidisch. Weil ich neidisch.
Bist du neidisch? Du willst ja Bleigewicht an deren Füßen sein. Du bist ja Sandsack an deren Heißluftballon.
Das ist das Gleiche wie mit dir und Harald Schmidt. Bist du auch bloß neidisch drauf, dass der immer so erfolgreich war. Und auch seit eins eine große Sendung hatte, die viermal die Woche lief. Und deswegen arbeitest du dich an dem ab.
Ich arbeite mich schon an Harald Schmidt ab.
Ja, natürlich arbeitest du dich an Harald.
An Harald Schmidt?
Ja.
Wann arbeite ich mich an Harald Schmidt denn ab?
Weiß ich nicht, habe ich jetzt einfach so gesagt. Lass mich jetzt weiter abarbeiten an der deutschen Rockmusik, okay?
Gerne.
Heute ist ein guter Tag, ist der Titel der neuen Platte von den Donuts. Und die wiederum gefällt mir richtig gut. Oh. Ich habe die schon länger hier rumliegen, aber ich brauche auch Zeit, um mir eine Platte anzuhören.
Vielleicht sollst du mal einen Podcast mit Linus Volkmann machen und dass ihr beide immer so einen Daumen hoch, Daumen runter.
Die beste Entscheidung, die Donuts machen konnten, war vor ein paar Jahren, den Wechsel von Englisch auf deutschsprachige Texte zu machen. Ich habe die erste Platte über alles geliebt. Die zweite fand ich okay. Ich muss aber sagen, dass mir die neue Platte wieder sehr, sehr gut gefällt. Und Kurt Ebelhäuser produziert voll die Hits drauf. Ich liebe die Band sowieso und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal auf dem Festival wiedersehen. Augen sehen von Donuts möchte ich gerne auf die Platte packen. Und es tut nur weh, wenn ich lache. 2 Songs von der neuen Platte. Ballert, ist geil. Nicht jeder Song auch. Können wir jetzt auch einzeln durchgehen. Aber die beiden, die Songs, die ich ausgesucht habe, mag ich sehr, sehr gerne. Und da würde ich gerne noch die neue Single von Peter Fox draufpacken. Die gefällt mir nämlich auch gut, weil sie nicht so ein Hit-Knaller ist, sondern einfach ein ziemlich ja, mal experimentell so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass Peter Fox jetzt eine Platte veröffentlichen wird, die nicht an Stadtaffe irgendwie nochmal erinnern wird, sondern auch ein bisschen experimentell wird. Und ich glaube, er hat auch keinen Bock, jetzt auf Tour zu gehen und nur Haus am See zu singen, sondern vielleicht auch mal was Neues zu probieren. Und ich glaube auch, das ist so, wenn du auch irgendwie mit einer Sache einen Riesen hin hattest, auch so wie an Mike Kantereit, da musst du dich ein bisschen dekonstruieren als Künstler, weil du kannst diese Erwartungshaltung, immer Hits zu schreiben, glaube ich, auch nicht unbedingt erfüllen. Oder du erfüllst immer wieder Hits und dann bist du irgendwann wie pur. Dann klingt irgendwie alles gleich so. Ich finde jedenfalls Vergessen wie von Peter Fox sehr schön. Erst zweimal gehört. Hört es euch mal an. Sagt mal eure Meinung dazu. Diese Songs. Heute richtig Mainstream-Batterie bei uns bei Fidi aber und Bumsi.
Lass uns für ein paar Wochen in diese Mainstream-Batterie auf der Fidi und Bumsi-Playlist einmal das komplette Setup, damit ihr es einmal gehört habt, beim Eurovision Song Contest einbauen. Damit ihr nicht denkt, was für Scheiße
erzählen. Aber muss das heute, können wir das nicht Mittwoch machen?
Ich kann ja schon mal so noch nicht raufpacken.
Erstmal heute nur die Songs. Mittwoch machen wir dafür, weil Mittwoch machen wir nicht Metal. Am Mittwoch
Dann geht mal auf Deutschland ESC Vorentscheid 2023, ist eine eigene Playlist, die habe ich nicht erstellt, aber habe ich mir einfach hier von Yannick S. 39 Likes, das kann man noch ein bisschen nach oben pushen. Deutschland ESC Vorentscheid 2023, öffentliche Playlist, da ist alles drauf. Insgesamt 9 miese Tracks, einer schlimmer als der andere. Und das soll, da soll dann Deutschland, ganz ehrlich, ne? Ich kann verstehen, warum Leute Deutschland nicht mögen, wenn man das hört. Verstehe ich.
Hier sind Jan Böhmermann und Olli Schulz, die Hohepriester der Podcast-Welt, die euch wieder sagen, was gut und scheiße ist an Mike Kantereit und der Schwarm und so. Ihr wisst, das ist alles nur jetzt Nerdgelaber von zwei Typen, die auch immer noch
Fan geblieben sind.
Und die das alles nur machen, um euch zu unterhalten und nicht, weil sie sich für was Besseres halten.
Ein bisschen schon,
aber das sagen wir euch nicht. Aber in heutigen Zeiten ist es vielleicht ganz gut, wenn man das nochmal erwähnt, damit Leute dann auch nochmal das genau wissen, wie man so tickt, damit alles ganz genau erklärt ist. So, wir machen gleich weiter. Vorher eine kleine Pause. Es ist die große Sonntagssendung. Wir hatten schon Arbeitstitel für die Sendung.
Die kriselige Sendung. Ich würde das nochmal zurückstellen. Müssen gleich nochmal ein paar Sachen reden. Also zum einen über den Klimastreik, der am Freitag war. ÖPNV-Bedienstete und Innen in ganz Deutschland haben gestreikt, zusammen mit Fridays for Future. Da habe ich ein bisschen zum Thema Luisa Neubauer zu sagen, die wieder auf große Promotour gegangen ist. Und außerdem haben wir noch die großen 5 heute festgelegt, die großen 5 Käsesorten. Das ist, da werden viele Leute abgeholt. Da bin ich mir ziemlich sicher heute.
Käse, ne? Echt, also Treibstoff des Lebens.
Ja, Käse ist der Podcast für den Magen.
Guter Titel auch für die Sendung.
Bis gleich.
Jeden Freitag gibt's auf Spotify einen dermaßen heißen Podcast mit Riccardo Simonetti
und Anke Engelke.
Unser Podcast heißt Quality Time.
Und bei uns ist der Name wirklich Programm. Und es könnte der perfekte Einstieg in euer Wochenende sein.
Ich würd's hören.
Okay, jetzt wollen wir aber auch eine kleine Kostprobe.
Oh, ich bin so schlecht!
Boah, das war jetzt deep, ne?
Das war so deep, vor
allem, weil ich bin selber total überrascht von mir, dass das jetzt einfach so rauskam.
Quality Time, der neue Podcast auf Spotify, jetzt immer freitags.
Mit Riccardo Simonetti
und Anke Engelke.
Bam!
Okay.
Wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Es ist der 5. März, es ist Fest und Flauschig, die große Sonntagssendung. Wir sind zurück, wir haben uns zurückgezogen kurz. Ich habe mich ein bisschen mit kleinen Chips, ein bisschen Frühstück des Champions, ein bisschen Chips gegessen.
Du bist im kulinarischen Bereich unterwegs gewesen. Hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Wir wollten eigentlich eine kurze Pause machen und du kamst zurück mit einem Käserad und so einer Frau Antje-Mütze und Klocks. Warst du noch kurz in Holland und hast Käse geholt?
Ich habe mich natürlich in ein authentisches Käse-Outfit begeben, damit wir heute die großen 5 machen können. Jan, ich habe dir eben gerade was geschickt, was ich kurz auch mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen will. Und zwar gibt es die Rubrik Zeitzeichen
im
WDR. WDR 5, sowieso ein super Sender, ich höre den gerne. Ich bin großer WDR 5-Fan auch. Und Zeitzeichen hat jetzt ein Porträt, was heißt Porträt gemacht, einen Bericht über das letzte Lebenszeichen beziehungsweise über den Fußballer Julius Hirsch, ein jüdischer Fußballer, der für Deutschland gespielt hat und in Deutschland gelebt hat und auch, kann man ruhig sagen, Deutschland geliebt hat. Er hat im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft, er hat klassische Musik aus Deutschland geliebt, war der Kultur immer zugewandt gewesen, wurde deportiert und am 3. März wahrscheinlich 1943 ermordet. Und es hat mich heute Morgen so sehr berührt, weil es eine einzelne Geschichte ist über einen Menschen, der es einfach bis zum Ende nicht glauben konnte, dass er hier in diesem Land, in dem er lebt, umgebracht wird. Und sein letztes Lebenszeichen, und es hat mich so getroffen, war ein Brief an seine 16-jährige Tochter, als er geschrieben hat, ich bin in Auschwitz angekommen oder wir fahren jetzt weiter. Er hat gedacht, er muss dazu arbeiten hin oder
ja, genau, ein Brief, den er abgeschickt hat, aus Dortmund noch.
Aus Dortmund. Der jetzt auch in Dortmund, glaube ich, in einem Museum ausgestellt ist.
Genau, im Deutschen Fußballmuseum als Faximile, also als Kopie. Mhm. Ist es da ausgestellt, ja, also ganz
tragisch. Also ich werde die ganze Geschichte gar nicht nacherzählen wollen, aber hört euch das gerne mal an. Und es sind diese kleinen Geschichten manchmal, die mich so tief ins Mark treffen und so tief ins Herz, dass ich heute echt mit Tränen in den Augen in der Küche stand heute Morgen und diese Geschichte gehört habe, wie seine Tochter ihn noch zum Bahnhof gebracht hat und sein Sohn oder sein Enkel sich jetzt drum kümmert irgendwie.
Sein Enkelsohn, genau.
Es gibt jetzt diesen Preis, auch den Julius-Hirsch-Preis. Das Traurigste an dieser Geschichte ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es kaum noch Sachen von ihm gab. Keine Fotos, dass er eigentlich ausgelöscht wurde aus dem kollektiven Gedächtnis, dass man wirklich versucht hat, einen Menschen einfach verschwinden zu lassen, was letztendlich ja auch passiert ist, was nicht passieren darf. Theo Zwanziger hat sich sehr stark dafür eingesetzt. Das muss ihm wirklich zugute halten, dem ehemaligen Präsidenten des DFB, dass das nicht vergessen wird. Das war ihm eine ganz wichtige Aufgabe. Aber er hat, glaube ich, auch diesen Preis ins Leben gerufen. Aber die Geschichte dieses Mannes ist natürlich viel besser aufgearbeitet in diesen 15 Minuten bei Zeitzeichen. Und ich möchte es gerne jedem ans Herz legen, weil es manchmal genau solche Sachen sind, die einem nochmal klar machen, finde ich, was für eine Grausamkeit der Mensch zustande bringen kann und was eigentlich passiert ist. Das hat mich heute Morgen total gecatcht, deswegen musste ich das auch mit dir teilen.
Ich kann das voll nachvollziehen. Also vor allen Dingen, wenn dann so dieses abstrakte Shoah-Ding, wenn das eben in die einzelne Geschichte geht und dann die Dimension dieses Verbrechens über das Einzelschicksal oder das Leid von Familien und einzelnen Personen so klar wird. Das ist ja eben millionenfach passiert. Ja, ich.
Es gab einen zweiten jüdischer Abstammung, Fußballer, der geflüchtet ist in die Schweiz, der das irgendwie mehr gefühlt hat. Er selber war einfach so von diesem Glauben erfüllt, dass er denkt, ich spiele hier für Deutschland, ich habe für Deutschland gekämpft, dieses Land bedeutet mir so viel und die werden mich doch nicht umbringen, das wird doch alles nicht passieren. Und bis zum Ende dran geglaubt hat, das ist unfassbar.
Ja, und ganz tragisch, also wie durchzogen von so irgendwie aufbauendem Optimismus das letzte Lebenszeichen war, abgeschickt am 3. März 1943 und dann auch zynisch, wie dann im Nachhinein die Hinterbliebenen, die wenigen, die dann noch da waren, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als Todesdatum von Julius Hirsch ausgestellt bekommen haben, ja 8. Mai 1945, obwohl er natürlich nicht am 8. Mai 1945 offiziell verstorben ist, aber das sei wohl millionenfach passiert, dass die Opfer der Nazis oder der Deutschen dann einfach so ein falsches Todesdatum ausgestellt bekommen haben von irgendwelchen Amtsgerichten im Nachhinein, weil das so der erste Tag war,
allein das ist so unwürdig, also alles ist an dieser, was ist würdig, nicht mehr das richtige Wort dafür, es ist alles menschenverachtend.
Aber darf ich eine kurze Stilkritik, nur was mich, ich hab's auch gehört, jetzt? Nein, überhaupt nicht, was mich an dem Beitrag, ich fand
der Sprecher, muss ich ganz sagen, hat so mit so einer positiven Radiostimme.
Und dann auch so überproduziert mit der dann noch Wagner drunter gemischt, dass man an so falschen Stellen so emotionale Wallungen bekommen hat. Das fand ich ein bisschen unangemessen. Aber nichtsdestotrotz.
Bin ich ganz, ey, weißt du was? Hab ich genau so hast auch gedacht, ne? Wie du. Hab ich genau so gedacht. Ich dachte, ja, geil, guter Bericht. Der hat mich trotzdem so tief. Das, guck mal, die Geschichte ist so traurig und so herzreißend, dass selbst der Scheißsprecher es nicht geschafft hat.
Auch gar nichts für, ist vielleicht eine redaktionelle Entscheidung.
Und es kann auch gar nicht der Sprecher, genau. Manchmal ist es eine redaktionelle, er nervt mich manchmal auch bei NDR-Dokus. Manchmal denke ich, es gibt die tollsten NDR-Dokus oder Nord-Stories. Warum muss der Redakteur jetzt noch selber die Off-Stimme machen? Warum holt man sich da nicht einen professionellen Sprecher?
Oder noch schlimmer, wenn die so ein geiles Material haben und eigentlich eine ganz gute Story und dann hast du so eine Off-Stimme oder auch einen Off-Text, der so wirklich für den allerletzten Volltrottel oder die allerletzte Dumme geschrieben ist, wo du dann denkst, ist so ein geiles Material, so eine geile Doku. Sag mal, wisst ihr, was bei Netflix für Dokus laufen oder bei Amazon Prime oder überhaupt international? Ihr müsst nicht mehr für die allerletzten Trottel-Dokus machen. Ihr könnt doch mal ein bisschen Anspruch da reindrücken. Naja, komm. Mhm. Also Zeitzeichen und ARD Audiothek kann man eben empfehlen, wenn man Spotify unübersichtlich findet, dann kann man mal in die ARD Audiothek reingehen und versuchen, die Zeitzeichen zu finden. Das ist noch ein bisschen unübersichtlicher.
Hast du das Interview gesehen? Ich wollte es mir noch angucken im Zap mit dem
Kai Gliffke.
Das ist eine große Diskussion.
Ja, Alter.
Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen. Ich, noch ich,
nicht gesehen.
Ich sogar stehen. Ich wollte mit dir drüber sprechen kurz.
Genau, ich wollte mit dir drüber sprechen, weil ich wusste, dass du auch jemand, der dem Fernsehen noch ein bisschen mehr zugeneigt bin als ich, das bestimmt gesehen hat. Ich habe nur ein paar Schlagzeilen gelesen. Thilo Jung soll wirklich bissige Fragen gestellt haben.
Naja, also
beziehungsweise, ich glaube, es muss noch nicht mehr bissig genug sein, weil der ganze Apparat ist so anfällig gerade für Kritik und das soll wohl sehr offenbarend gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen, als du mir das.
Also es war ein Format, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Medienmagazin Zapp des NDR. Die haben eingeladen zum großen Zapp-Talk und es ging natürlich um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch mit eingeladen war
Jasmina Mbarek war da, ne?
Jasmina Mbarek war da, Thilo Jung und der derzeitige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, ARD, Kai Gnifke, der ist gleichzeitig auch Intendant des SWR und da gab es dann so ein paar Wortwechsel, die sich sehr schön auch mit den entsprechenden Stills am Ende ausschlachten ließen, wo er dann so wütend wurde, als Thilo Jung ihn fragte, wieso verdienen sie denn so viel und er dann irgendwie nicht so richtig wusste, warum. Hätte natürlich sagen können, ich stehe einem Sender vor mit 3600 festangestellten Mitarbeitern und dazu noch 7000 freien Mitarbeitern. Klar läuft nicht alles rund, aber es ist eine Menge Verantwortung, da kriegt man halt eine Menge Geld für. Face the Facts, hat aber nicht, sondern hat sich stattdessen in die Enge drängen lassen. Und das Geile ist einfach, du guckst dir das an, wie in was für einer wahnsinnigen Defensive sich die ARD befindet, seit Jahren eigentlich schon, aber auch mal selber das Loch noch ein bisschen tiefer schaufelt. Dann kommt Tumburo wieder mit irgendeinem unangekündigten, ungewollten Interview, wo irgendwie sämtliche Intendantinnen und Kollegen düpiert und alle Leute, die es irgendwie grundsätzlich gut finden und macht es noch ein bisschen schlimmer. Und dann warum setzt sich der Kai Gnifke überhaupt in so eine Runde? Ich verstehe das nicht. Du kannst eh nur verlieren. Hast du mitbekommen, beim RBB letztens haben sie Sendungen rausgestrichen.
Kannst du mal ganz ein bisschen gefrissen Zwischenfrage stellen, Jan?
Ja.
Bist du beim ZDF angestellt. Bist du denn der Meinung, der ZDF hat seinen Shit mehr together als die ARD?
Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, es gibt starken
Vorbedarf. Oder ist es einfach nur ein bisschen hämischer Konkurrenz?
Nee, ich bin der Meinung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss dringend saniert werden und mal nachgedacht werden, ob es das System in dieser Form noch so braucht. Das finde ich schon, auch schon lange. Mhm. Aber man muss sagen, die ARD ist nochmal ein echter Spezialfall. Weil du hast mit 9 Intendantinnen und Intendanten zu tun, die alle glauben, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren zu können, die jeder auch verankert sind in der jeweiligen Landespolitik der zuständigen Bundesländer. Du hast beim RBB dann aber jetzt zum Beispiel, die neue Intendantin hat Sendungen rausgestrichen, also eigentlich was Positives, Geld gespart, war am Ende auch nicht gut. Also die ARD ist so als System so anfällig, so durchrostet irgendwie.
Ja, aber leider werden dann immer ganz neue Formate wieder rausgeschmissen, anstatt vielleicht sich auch mal eine Sendung ranzuwagen.
Total.
Die vielleicht schon zu lange
ich dachte, warum schmeißen die jetzt irgendwie so viel Passmann raus?
Das ja, habe ich auch gedacht.
Wirklich
gerade mal eine Buchsendung. Ich habe nur eine Folge gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es überhaupt cool, mal wieder eine Buchsendung zu haben. Man hätte dieser Sendung auf alle Fälle eine Chance geben müssen, anstatt jetzt dafür zu sorgen, dass irgendwelche Dinosaurier weiter behäbige. Ich will jetzt gar nicht auf Einzelheiten eingehen, das ist mir auch mit deinem Gebiet, aber trotzdem, das finde ich schon ziemlich schade, dass so vielen jungen Formaten einfach gar keine Chance gegeben wird.
Ja, ne? und dafür ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja nicht gerade sehr bekannt, obwohl sie es theoretisch machen könnten, da einfach Nachwuchsförderung und einfach mal geile neue Inhalte zu produzieren, stattdessen andauernd irgendwie angegriffen werden und sich dann, weißt du, aber dann kommt auch Thilo Jung mit sowas wie, ja, es gibt ja einen SPD-Freundeskreis und einen CDU-Freundeskreis, ja ey, wir sind in der Demokratie, Interessen werden gebündelt, du hängst dich halt in Gremien zusammen und versuchst irgendeine Lösung zu finden. Ich find's auch scheiße und echt langweilig. Wenn du mal so eine ZDF-Fernsehratssitzung anguckst, im Livestream kannst du da reinschalten. Es ist mega langweilig. Es macht keinen Spaß, sich das anzugucken. Aber so läuft es halt. In Millionen Vereinen in ganz Deutschland versuchen Interessen, sich irgendwie gegenseitig zu moderieren und voranzukommen. So läuft es nun mal eben. Was ist denn die Alternative, dass da einer sagt, das ist jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich bin der Chef und so machen wir das jetzt. Das ist ja auch nicht, so kann's ja auch nicht sein irgendwie. Also es war so ein bisschen...
Ich muss aber sagen, dass ich auch immer noch, wenn ich abends mal nicht schlafen kann, ne, dann ist ZDF oder ARD-Mediathek neben Arte immer noch das, wo ich die besten Dokus finde. Ne? Deswegen finde ich auch immer diese ganze Kritik so auch ein bisschen schwierig, weil ich finde auch, es gibt so viele gute Leute da. Ich glaube vielleicht, was du ja auch sagst, dass das Format muss verändert werden, aber innerhalb dieser öffentlichen Rundfunk gibt es so viele wirklich gute, qualitative auch Leute, die geile Arbeit abliefern.
Ja, ne? Und die kommen und halt auch nicht durch. Ne? Und dann bist du da irgendwie auch ausgeliefert, deinen Hierarchen, die dann irgendwie sich in solche Runden setzen, wo du denkst, ey, du bist der Chef von der ARD, was machst du verdammt nochmal in der Zapp-Runde und lässt dir von einem Blogger, dessen Geschäftsmodell ist, einfach Rohmaterial bei YouTube einzustellen. Also ich finde es auch sehr erkenntnisreich. Ich gucke mir die Sachen wahnsinnig gerne an und so, aber ich meine, das Konzept öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Journalismus ist dann doch was anderes. Du musst Sachen einordnen und zusammenfassen und irgendwie machst du dich natürlich angreifbar mit Verkürzungen, Aber so ist es nun mal, das Geschäft.
Und wenn ich meine eigene Befindlichkeit mal ganz kurz da reinbringen darf. Ich war ja letztes Jahr unterwegs, auch für die ARD/NDR. Mhm. Und wir haben diese dreiteilige Doku gedreht, The Sound of Germany, auf die ich immer noch sehr stolz bin, die ich immer noch sehr gut fand. Und wenn man dann mitkriegt, sowas läuft, also ich meine, keiner verspricht mir, dass es um 7:45 läuft, und das erwarte ich auch von niemandem. Aber so eine Sache um 0.35 Uhr laufen zu lassen oder nur in der Mediathek dann auszustrahlen, wofür man dann auch lange gearbeitet hat und wo ich auch immer noch der Meinung bin, das hätte man ruhig im Fernsehen zeigen können zu einer anderen Zeit, ist das manchmal sehr bitter. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute dann auch keine Lust mehr haben, sowas zu machen, wenn sie es nicht machen müssen oder bei anderen Quellen oder bei anderen Anbietern die Möglichkeit haben, immer gesehen zu werden. Und das war für mich so, ja, so eine Erkenntnis, wo ich so dachte, okay, ich bin jetzt hier einen Monat unterwegs, wir haben uns mega, es war ein Mega-Team, es sind tolle Leute, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Und es ist eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen. Nicht, dass ich da überhaupt nur eine Nacht jetzt schlecht geschlafen habe, weil ich nichts erwarte, so. Aber das geht ja vielen Leuten so, ne? Das
ist ja nun mal so. Und ich, also aus eigener Erfahrung, wir haben ja auch 7 Jahre lang bei ZDF Neo uns einen Arsch aufgerissen irgendwie. Und ich musste dann sagen, ich hau jetzt ab bei ZDF Neo, damit die sich irgendwie überlegt haben, ja, vielleicht ist es vielleicht doch eine gute, vielleicht finden wir ja doch einen Weg, das irgendwie zu verstetigen, weil da ist ja dann noch Energie da, vielleicht kann man das ja irgendwie nutzen und so. Es ist natürlich immer ein dauerhafter Kampf. Jetzt Francesco Rosinetti hat auch vor kurzem diese Sendung auch im WDR gehabt. Weißt du, es gibt immer so Impulse, so 2-3 freche progressive Redakteure, die sich mal was trauen und die machen dann mal was. Und dann gibt's
aber, dann läuft's aber nicht gleich richtig gut, dann wird sofort eingestellt.
Genau, wird sofort eingestellt. Warum stellen sie so viel Passmann-Sendung? Ich verstehe es nicht. Warum den jungen, frischen Jörg Thaddeus mit seinen Anfang 30 hätte ich auch gerne mal ein bisschen länger gesehen im Fernsehen.
Und könnte man dann vielleicht mal, das ist auch noch eine Bitte, die ich habe, wenn man schon mal was gemacht hat, ne, und das ist gar nicht so schlecht, kann man das, wenn man es schon in der Mediathek irgendwo versauern lässt, es nicht einfach auf YouTube stellen, da gucken es wenigstens.
Ja, aber wir wollen das für die Mediathek, da wollen wir, dass die Leute in die ARD-Audio-Mediathek reinkommen und dann nie wieder rauskommen.
Ja, wirklich, ey, wenn du Sound of Germany Teil 2 und 3 gucken willst von dieser Doku, dann musst du da ganz in die Untiefen und dann musst du Austritt zahlen, bis du wieder rauskommst, damit dein Fernseher wieder normal läuft. Und dann habe ich auch mal nachgefragt, kann man nicht einfach die 3 Teile jetzt auf YouTube, ist doch scheißegal, ist doch alles gedreht, ist doch alles finanziert worden, kann man das nicht jetzt einfach sich mal ganz leicht angucken?
Ja,
das geht nicht so einfach, da stellen die sich schwer, die ganz oben stellen sich da quer, das können wir nicht machen.
Ja, wir wollen, dass es einzahlt auf die Marke NDR, ja, alter Magger, ey, was meinst du, wie gut diese NDR, die guten NDR-Sachen laufen würden, wenn das NDR-Logo nicht da drauf wäre?
Ja, teilweise wirklich so. Oder auch WDR, es tut mir echt leid, das war echt, ich habe ja lange beim WDR gearbeitet, auch bei Radio.
Ich bin zum Beispiel sehr dankbar, dass diese Doku von The Man Who Wanted to See It All nicht im NDR lief. Ja. So haben sie, so konnte man sie jedenfalls auf Netflix angucken.
Ja, ey, aber es gibt so viele gute Inhalte, die total unterverkauft werden und wo man dann denkt, ich guck's mir jetzt nicht an, weil mich das irgendwie nervt oder das irgendwie nachts um 1.05 Uhr irgendwie auf Bayern Alpha kommt oder sowas. Es ist wirklich. Und dann sitzt du da echt Kai Kniffke und wird dann natürlich, du weißt auch genau, wie es funktioniert. Die reiben sich einfach die Flossen irgendwie im Springer.
Und ist er richtig durchgedreht oder hat er?
Nee,
oder
der einfach so ein paar. Es ist auch eine undankbare Runde. Du hast einen Typen, der quasi, der macht halt Klicks damit, dass er die Sachen, die Anwürfe reproduziert, die es so gibt und weiß, da kann er jetzt nicht drauf reagieren. Und dann sagt er sowas wie, es gibt doch einen SPD-Freundeskreis im ZDF-Fernsehrat. Was willst du denn da sagen, wenn du im ZDF-Fernsehrat bist? Ja, natürlich gibt es einen SPD-Freundeskreis, es gibt auch einen CDU-Freundeskreis. Es gibt überall, wo demokratisch Inhalte, Dinge verhandelt werden, gibt es Freundeskreise und gebündelte Interessen. Und da muss man versuchen, Lösungen zu finden. So läuft das nun mal. So ist es aber nicht nur beim Rundfunk, sondern überall in der Demokratie läuft es so. Voll und spektakulär eigentlich. Und das dann irgendwie so. Ja, also ich habe es mir angeguckt, wusste genau, erstmal, warum gehst du da hin? Und geil, jetzt wird das irgendwie 3 Monate wieder ausgeschlachtet. Und selbst wenn sie dann was ändern, ist es scheiße und sie kommen aus der Defensive nicht raus, weil dann, ja, jetzt habt ihr Dieter Nuhr abgesägt. Jetzt habt ihr Jörg Thaddeus abgesägt. Jetzt sparen sie es aber dann am Ende.
Dieter Nuhr haben sie doch gar nicht abgesägt.
Nee, haben sie nicht abgesägt. Trauen sich nicht, natürlich nicht.
Alles. Trauen sie nicht, der ist so mächtig geworden.
Also, naja, ich finde.
Der Feind im eigenen Bett.
Ich finde das sehr spannend, vor allem, wie man da aus dieser Suppe rauskommt, wie man da irgendwie. Jasmin Embarek sagt, die eine große Reform gibt es nicht. Und da bin ich natürlich, wie so oft, hat sie einfach den klarsten Blick da. Weißt du, das hat sie einfach recht. Es gibt nicht die eine Reform, wo du sagen kannst, da stecken wir den Schlüssel rein, drehen es um und dann ist alles gut, sondern das ist wie demokratische Institutionen, die sind schwerfällig und groß und es dauert ewig.
Und man muss sich mal kurz auf wackeliges Gebiet begeben, damit was Neues entstehen kann. Was Neues, um mal ganz kurz den Bogen weiterzuschlagen, was ich fast vergessen habe.
Ich kann stundenlang überlegen.
Ich finde es auch interessant, weil aber Arnim von den Beatsteaks, muss ich dir kurz erzählen, hat einen Podcast gemacht und er hat ein bisschen meinen Wunsch erfüllt, nämlich einen Musikpodcast zu machen. Mhm. Einen, und zwar einen richtig guten, wo er sich mit einem Künstler trifft und wo er mit dem redet über einen gewissen Song, den großen Song, den der Künstler seiner Meinung nach geschrieben hat. Die, mit Mine habe ich eine Folge gehört, ganz toll. Arnim macht das super, weil er nämlich eine Sache macht, er geht völlig unbedarft an die Sache ran. Er labert einfach drauf los. Man spielt sich gegenseitig Musik vor, man labert über seine Vorbilder, man macht all das, was ich liebe. Und dieser Podcast ist jetzt gerade herausgekommen und heißt Paparazzi. Ich glaube, er ist auch nicht das macht er wirklich, glaube ich, auch aus großer Leidenschaft und großer Freude. Und ich habe bei Arnim gedacht, der ist ja auch ein super Frontmann und so. Mhm. Das ist schon lange mal fällig. Und ich weiß auch, dass das ein riesen Musikfan ist, der ein großes Know-how hat. Ich höre das wahnsinnig gerne und möchte euch das mit auf den Weg geben. Paparazzi mit Arnim Teuteburg von dem Beatsteaks.
Sag mal, versuchst du dich jetzt gerade so ein bisschen über Actor auch selbst einzuladen? Merke ich das? Wärst du auch gerne eingeladen?
Ich wär sehr enttäuscht, wenn Arnim mich nicht einlädt. Wenn ich nicht bin. Dafür kenne ich ihn jetzt schon lange genug. Da mache ich kein Geheimnis draus.
Da mache ich aus meinem Herz keine Mördergrube.
Interessant.
Nee, seit ich in Berlin bin, also nicht, dass wir uns besonders gut kennen, ist man sich aber immer über den Weg gelaufen. Wir teilen den gleichen Produzenten. Ich bin großer Fan von denen. Live ist das immer noch, ist für mich auch so ein bisschen Berlin, die hier zu sehen. Wenn man die einmal in der Wuhlheide gesehen hat oder so, dann versteht man, warum diese Band hier in Berlin so besonders ist und grundsätzlich eine der besten Live-Bands ist. So, jetzt genug rumgeschleimt, ist aber meine ehrliche Meinung.
Ich habe noch, bevor wir zu den großen fünf kommen, eine Sache, die am Rande auch mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk zu tun hat. Am Freitag war ja der große Klimastreik und entsprechend ist ja Luisa Neubauer wieder quasi aus der Garage gekommen, um Promo zu machen. Und die war auch morgens bei 1Live und das ist so der Sender, wenn ich irgendwie morgens meine Cereals in die Milch kippe, ist immer bei mir ganz wichtig. Erst die Milch und dann kommen die Cereals rein. So rum mache ich das immer. Und dann höre ich dazu immer 1Live, um auch mich ein bisschen an früher zurückerinnert zu fühlen und so, weil ich da auch viele Jahre gearbeitet habe. Und da war Luisa Neubauer in der Morgenshow eingeladen. Danach kam irgendwann Nina Tschuber, aber sie hatte irgendwie 2 Morgenshow-Takes gehabt und hat dann so ein bisschen erklärt, was sie machen, warum Klimastreik ist und was passiert und dass sie zusammen mit den Kölner Verkehrsbetrieben und Verdi auf die Straße gehen. Das fand ich ganz spannend. Hab dann gedacht, okay, erstmal, was für ein, also ich finde, also die Figur, die öffentliche Figur Luisa Neubauer, nur die kenne ich ja, ich kenne sie nicht persönlich, wirklich, hab irgendwie, keine Ahnung, habe ich einmal oder sowas auch nicht persönlich mit ihr gesprochen, aber irgendwie hat sie mir mal eine E-Mail geschrieben und dann habe ich dann nicht darauf geantwortet oder andersrum. Und dann habe ich gedacht, okay, diese öffentliche Figur, Luisa Neubauer, nur die zu sehen, ist ja irgendwie schon, weil sie das so toll artikuliert rübergebracht hat am Freitag, gerade so in so einer Kürze bei 1Live, eigentlich was für ein geiler Antrieb und was für irgendwie eine, dann doch eine gute Sache, dass sie das macht und sich da auch hinstellt und sich irgendwie am Nasenring durch die Manege ziehen zu lassen. Und ich dachte, als ich dann sie da wieder habe argumentieren hören, wie immer, und die ist ja bei Lanz dann auch und es gibt zwar so 2, 3 andere, aber eigentlich wird es immer nur ernst genommen, wenn Luisa Neubauer kommt. Da weißt du, okay, die hat halt die Kurzwahlnummer von Greta Thunberg und jetzt wird es irgendwie ernst und irgendwie auch blöd. Warum ist sie eigentlich alleine da, habe ich mich dann gefragt. Also warum steht die eigentlich, warum ist es so, dass die immer ran muss und das ist so die Einzige, die eingeladen wird und die Einzige, wo die Medien ihr so eine Legitimation zusprechen, das ist die Einzige, die hier über Klima...
Gibt es nicht von Rems, die Remsmark-Tochter?
Ja, also auch, ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass in der FFF-Bewegung und in den ganzen Aktivistengruppen, dass die auch schon die Augen verdrehen, dass, so nach dem Motto, oh, die arme Luisa muss da wieder ran und ich glaube, die ist ja wahnsinnig so prominent inzwischen, dass die gar nicht mehr irgendwie, wie verreist die von A nach B, die wird dauernd genervt und so. Sie war aber super artikuliert, ich habe es total bewundert und dachte, ey, krass, die stellt sich diesen unglaublich dummen Fragen und muss jetzt wieder erklären, warum es eine gute Idee ist, dass man die Erde vielleicht nicht kaputt macht und muss sich dann irgendwie von der Bildzeitung zerfetzen lassen und so. Warum steht die eigentlich alleine da? Da habe ich kurz gedacht.
Und weißt du was? Und ich gebe dir vollkommen recht. Warum steht die immer da und warum wird sie alleine dafür immer so in den Mittelpunkt gezogen? Weil, und das ist eine Sache, ich sag mal ganz ehrlich, lass mich auch so offen sprechen, bevor du es falsch verstehst. Ne? Es ist so, dass das Argument, was sehr, sehr oft geworfen wird und was man entkräften könnte, wenn es nicht nur sie wäre, ist dieses, aha, Rich Kid hat zu viel Zeit und will sich jetzt irgendwie wichtig tun, indem sie die Welt verbessern will. Das ist ja ein ganz oft schäbiges Argument, meiner Meinung nach auch. Aber das könnte man auch entkräften, indem man vielleicht mal 1, 2 Leute mehr aus dieser Riege holen würde, die vielleicht nicht das ausstrahlen. Da kann sie nichts für. Und ich bin auch nicht der Meinung, trotzdem, du weißt, was ich meine, kann es sowas los? Kann man sowas denken? Kann man, wenn man gehässig ist, jeder zynische Gedanken? Um das zu entkräften, wäre es wirklich wichtig, wenn die sich breiter aufstellen würden und vielleicht ein paar mehr Leute, so wie es auch in der Politik Politik der Fall ist, jemand, der vielleicht auch noch eine andere Sprache beherrscht. Weil, kannst du sagen, was du willst, manche Menschen finden sie sympathisch, manche finden sie weniger sympathisch. Bei so einem wichtigen Thema, das ich total unterstütze, finde ich es gut, wenn es auch mehrere Leute gibt, dass man sich jemanden suchen kann, wo man denkt, hey, cool, der erklärt mir das cool oder ähnliches. Ja, aber ich kann verstehen, dass wenn der Fokus nur auf einer Person losgeht, auch der Hass dann einfach größer ist.
Ja, beziehungsweise du machst dich natürlich einfach zur Zielscheibe und zum Angriff und man kann das eher nicht nachtragen oder anlasten. Ich habe eher gedacht, warum entwickeln sich nicht quasi, weil ich sprüht ja so vor Funken. Also ich bin selber angezündet worden, weil ich dachte, ja klar, ey, ich gehe jetzt heute zum Dom und stelle mich mit dazu, bis ich dann gedacht habe, ja, ich muss erstens arbeiten und zweitens, ist das nicht das Mittel meiner Wahl, um irgendwie...
Es sind noch 3 oder 4 Wochen bis zu diesem Klimabescheid, die Wahl. Hast du davon Informationen? Kennst du dich da ein bisschen mit aus?
Ne, kenne ich mich gar nicht mit aus. Was ich nur sagen wollte, ich glaube, man kann es nicht anlasten und ich fand es nur bewundernswert, dass sie sich immer wieder hinstellt, echt unermüdlich und wirklich schon so mit so einer argumentativen Lederhaut, also alles schon 100-mal besprochen und immer wieder in der Runde sitzen und es nochmal machen. Und dann dachte ich, ey, sag mal, das ist doch so ein breites Anliegen. Warum wird es nicht breit politisch aufgegriffen? Weil, überleg dir mal, stell mal vor, die würden sich nicht über so grundsätzliche Sachen wie, natürlich macht es keinen Sinn mehr, alte Pflanzenreste und vermoderte Dinosaurier, aus denen Benzin gemacht, mit einem Wirkungsgrad von, keine Ahnung, unter 10%, die Hälfte ist Hitze und alles geht irgendwo in die Luft, in Autos reinzutun. Warum gibt's nicht Elektroautos? Was soll der Scheiß? Also, wenn sich alle auf so ein paar grundsätzliche Dinge einigen könnten, die wirklich logisch sind, Da wäre doch total viel gewonnen und da könnte man doch auch in der CDU oder in der FDP könntest du mit einem vernünftigen ökologischen Ansatz trotzdem Klientelpolitik weitermachen und dafür sorgen, dass die Leute, denen du sonst den Arsch irgendwie schützt oder die Hand vor den Arsch hältst, dass die weiterhin reich werden. Du musst doch nicht dieses grundsätzliche Fass aufmachen. Es macht einfach Sinn, dass die Erde weiter existiert. Und ich dachte, warum gibt es nicht mehr Leute, die sich da hinstellen? Also von sich aus. Die sagen,
bin ich ganz bei dir.
Und warum sagen die Redaktionen nicht, ey, nee, warum haben wir nicht eine eigene Redaktion, die sich vielleicht mal ein bisschen Gedanken darüber macht, ob das eine gute Idee ist, dass wir die Erde kaputt machen? Das ist doch jetzt kein Öko-Thema mehr. Also man ist doch nicht mehr Peter Lustig oder sowas. Oder ein Exot, wenn man das schnallt, dass das keinen Sinn macht. Und allein die Argumente. ÖPNV, schlecht bezahlt, werden Stellen abgebaut. In Berlin fährt nur noch jede zweite Bahn. Es nervt alle megamäßig, wie scheiße das bei der Deutschen Bahn organisiert ist. Und das politische Signal ist, ja, der Deutschlandtakt, der kommt erst 2070. Erst im Jahr 2070, Olli, können wir zwei uns darauf verlassen, dass die Taktung der deutschen Fernzüge aufeinander abgestimmt ist. Im Jahr 2070, Alter.
Ich weiß, da sind wir leider wahrscheinlich tot. Ne? Du kannst noch leben, ich bin
tot. Nee, ich bin ziemlich sicher auch hoffentlich tot 2070. Hoffentlich,
kannst Alter. Du gar nicht mehr mit der Bahn, kannst du nicht mehr ganz problemlos mit der Bahn fahren. Key Facts ganz kurz, 607.000 BerlinerInnen müssen Ja stimmen, damit der Volksentscheid erfolgreich ist. Es gibt eine Briefwahl und ist am 26.03., also es ist dieser Volksentscheid und man kann per Briefwahl abstimmen und jederzeit bis zum 24.03.
Worum geht's denn?
In einer Briefabstimmung. Das Ergebnis des Volksentscheides ist rechtlich bindend und es geht um die Energiewende, um das Energiewendegesetz, damit Berlin 2030 klimaneutral
wird. Aber ist das sind nicht Volksentscheide in Berlin sowas eher so wie Beschäftigungstherapie, wo die Leute sich...
Spar dir deine zynischen Worte, Jan, es ist ein wichtiges Thema.
Ja, weil ich selber gerade erst davon die Deutsche Wohnen verstaatlichen, war das nicht auch eine Volksabstimmung? Wurde nicht umgesetzt oder nicht?
Jan, einerseits findest du dieses Thema interessant, andererseits willst du dich darüber lustig machen, aber es ist einerseits wichtig, das mal ganz kurz zu sagen, dass alle Berliner diesen Volksentscheid abstimmen können. Ich selber bin heute so schlecht vorbereitet dafür, aber 2030...
Ja, aber wer ist denn jetzt hier zynisch von uns beiden?
Nein, auf alle Fälle gebe ich mein Bestes hier gerade. 2030 anstatt ja, okay. 2045... Hör mir mal zu.
Ich hör dir zu.
Anstatt in Berlin statt 2045 das 2030 klimaneutral zu machen, gewisse Gesetze zu beschleunigen. Dafür ist dieser Volksentscheid da. Ich werde euch hier noch ein bisschen länger damit nerven, ihn Folgen. Ihr könnt eine Briefwahl machen, könnt ihr jetzt schon abschicken und ich finde es eine wichtige Sache, die übrigens auch von deiner geschätzten Luisa Neubauer vorangetrieben wird. Deswegen support your local Fridays for Future guys.
Ne? Ja, ey, support und ganz ehrlich, wenn man keinen Bock darauf hat, man muss sich einfach nur mal wenn ihr eine Familie gründet zum Beispiel, wenn ihr sagt, ey, ich habe mit dem Scheiß nichts zu tun, dann gründet ihr eine Familie und dann kommen auf einmal aus euren Körpern kommen neue Menschen raus und auf einmal sind die woke, alle. Die wissen alle, dass es keine geile Idee ist, zum Beispiel Tiere tot zu machen und zu essen. Obwohl ich auch gern Gyros mag und so. Ich kann das logisch, es macht keinen Sinn. Mann, ja. Ich esse gern Gyros, aber ich weiß, dass es nicht gut, auch keine gute Idee ist. Ey, hast du diese Schweinehochhäuser in China gesehen? Hast du
das gesehen? Ja, hab ich gesehen. Oh,
Alter, was ist denn das? Also, das ist so aus der Reihe Brainstorming zu spät abgebrochen. Ja, und zwar, wir haben nicht so viel Platz, aber wie wär's, wenn wir unsere Schweineställe einfach 30 Stockwerke hoch stapeln und dann läuft die Kacke von oben wie am Herkules in Kassel.
Ja, es
weißt
ist
du,
widerlich. Es
mit so Kaskaden läuft die Scheiße von oben runter, Alter. Und unten kommen dann Schnitzelchen raus. Alter, furchtbar, ey.
Ich weiß, dass viele gerade auf langjährige Hörer, die auf Pimmelwitze warten, die sind immer noch enttäuscht, wenn wir hier auf einmal unseren Change zu sehr besprechen und ähnliches. Deswegen frage ich dich einfach mal aus dem Nichts jetzt raus, hattest du schon mal Mitesser am Hodensack?
Hatte ich noch nicht, nee, aber kommt das mit dem Alter? Du bist ein paar Jahre älter als ich. Kommt das dann irgendwann, ab 45?
Wenn da so Talg heißt das, glaube ich, was du auch im Gesicht, wenn man das so rausdrückt aus dem Hoden.
Muss man aufpassen, wenn man zu fest drückt, kommt auch der Testikel mit raus.
Ich habe das auch noch nie gehabt. Ich habe nur davon gehört, dass es das geben soll.
Wir machen jetzt den großen Film. Ja, und apropos, wo wir gerade bei dem Thema sind. Sehr gut.
Wir müssen auch immer noch unberechenbar bleiben, Jan.
Definiert von Böhmermann und Schulz.
Na, ey. Lass mich kurz zusammenfassen. Wir hatten Aufarbeitung Zweiter Weltkrieg heute drin. Wir haben Fridays for Future drin. Unsere vegane Ernährung ist drin. Aber der Hoden ist auch gern. Hodenhaut ist auch kurz. Brötchen belegt mit knuspriger Hodenhaut war früher bei den Kannibalen, ne?
Ja, ja.
Auch eine ganz beliebte Sache. Die hatten so Stände. Hodenhaut.
Aha.
Und, Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Ich wollte einfach auch das nur aufbrechen, damit ihr immer noch wisst, wir sind auch trotz alledem immer noch die gleichen alten Streetficker von früher.
Als hättet ihr unsere Inkompetenzen ja auch zwischen den Zeilen, als wir versucht haben,
richtig,
ernsthaft zu sprechen, raushören können. So.
Deswegen machen wir jetzt das, was wir am besten können, leichte oberflächliche Themen, und wir machen heute die großen 5 Käsesorten. Jan, ich kann da sagen, im Vorfeld habe ich mich gerade echt schwer getan, nur 5 zu finden, weil es sind zu viele. Ich bin so ein großer Käsefan. Mit 5, ne, komme ich eigentlich nicht auch, es müssten die großen 10 sein.
Aber
ich,
weißt du, wie es bei uns in der Redaktion ist, wenn man viele Witze hat zu einem Thema, dann heißt bei uns immer der Satz, kill your darlings, und kill es wird dann noch weitergelegt, strangle your babies. Kill your darlings and strangle your babies. Also selbst die Sachen, die dir am Herzen liegen, raus, weil du musst verkürzen, ist ganz wichtig.
Auf Platz 5, ich fange mal an heute, ja, ist bei mir ein Käse, der ein Klassiker ist, den jeder gerne mag. Es ist ein Schimmelkäse. Es ist aber nicht der welcher Schimmelkäse fällt dir sofort ein? Was ist das, was du sofort an bei Schimmelkäse dran denkst?
Gorgonzola.
Ja, mag ich zum Beispiel nicht so gerne wie einen guten Roquefort. Und deswegen ist Roquefort für mich...
Mein Gott, Alter, ich meine, das ist jetzt echt
hart. Ich bin richtig harte Schule. Ich liebe krassen...
Blauschimmel, ey.
Blauschimmelkäse auf ein schönes Schwarzbrot, leicht Butter drunter und dann ein Roquefort drauf. Alter, das Problem ist, wenn du kannst zum Beispiel, wenn du einen Käseteller dir machst zu Hause, wenn du, ich weiß nicht, ob du jemand bist, der sich mal einen Käseteller macht,
zu, ja.
Roquefort musst du immer am Ende essen, weil der so geschmacksintensiv ist, dass der danach in Appenzeller oder so, das verpufft im Mund. Mhm. Roquefort ist für mich mein Platz 5, weil ich auch Blauschimmel immer nur, so, ich sag mal so, alle 2 Monate habe ich da mal Bock drauf, auf einen guten Blauschimmelkäse.
Ich sag dir, an unserer jeweiligen Käseliste werden wir, glaube ich, tiefe Rückschlüsse auf unsere jeweiligen Persönlichkeiten zulassen heute. Du fängst also mit einem Roquefort Blauschimmel an. Echt hammerhart. Ja. Bei mir ist auf Platz 5 der großen 5 Käsesorten.
Wie geil du das analysierst. Da merkt man mal, wie wichtig
das ist. Ey, aber mal ganz Thema ehrlich, aber ich finde, Roquefort ist echt auf Platz 5. Was kommt denn auf Platz 4, Alter, wenn du Roquefort schon auf 5 hast? Also bei mir ist auf Platz 4 ist auch ein Schimmelkäse, ist auch ein Weichkäse wie Roquefort. Und zwar handelt sich bei mir bei Platz 5 um einen Brie. Ich bin schon Brie-Fan.
Witzig, Brie mag ich gar nicht. Brie ist mir zu lame.
Genau, ich weiß genau, was du meinst. Brie ist dir zu lame vom Geschmack, der ist sehr zurückgenommen. Das
ist immer so ein großes Stück, so eine Spitze rausgeschnitten, und der versauert bei mir im Kühlschrank.
Ich mag Brie so gerne, dass ich mir sogar diese kleine Ganze kaufe, und ich esse die wahnsinnig gerne mit nicht wenig Butter, sondern mit viel Butter und auf Sesambrötchen zum Beispiel. Brie, und jetzt noch ein bisschen Brie mit Walnuss. Also wenn noch ein bisschen was drin ist, ein bisschen Crunchiness
Pierre,
oder sowas.
Der hat ja Pierre Brie erfunden, ne, den Käse.
Genau, Pierre Brie hat den Brie erfunden. Genau. Ja, so ein Brie, und auch ich hätte auch Camembert, würde ich mit dazu zählen. Also alles.
Ja, da komme ich mein Platz 4, lass mich mal gleich was sagen.
Ja, bitte. Also Brie ist bei mir auf Platz 5. Damit starten wir mal.
Auf Platz 4 ist bei mir nämlich der alte Camembert. Und zwar einer, den du aufschneidest und der zerläuft, der rausläuft. Ah. Es gibt eine Marke mit so einem gemalten Mönch drauf.
Das ist wie dein Musikgeschmack. Dein Musikgeschmack und mein Musikgeschmack, das eins zu eins spiegeln sich in unserer Käseauswahl. Ist doch schön.
Best of both worlds, Alter. Und so ein schöner Camembert, Querstrich Münster. Weißt du, was ein Münster ist?
Ja, aber wenn du einen Käseteller machst, wenn ich jetzt mit dir in einer Partnerschaft wäre, wir könnten 3 Tage nicht küssen danach, weil du wirst aus dem Maul stinken, Alter.
Das wäre auch für mich, das würde ich auch extra machen, weil wir dann direkt zum Oralsex übergehen würden, anstatt uns zu küssen.
Ey, kennst du diesen Käse, der so scharf ist, auch Hartkäse oder härterer Käse, dass die Zunge so anfängt zu brennen? Oder hast du das gar nicht, diesen Effekt?
Habe ich gar nicht,
nee. Ernsthaft nicht?
Nee.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt...
Dann hast du keine Käsezunge. Der hat eine echte Käsezunge, Mann.
Ja, Olli, du bist abgestumpft mit den Geschmacksknospen. Bei mir ist es alles noch wie beim jungen Hüpfer, ist es alles noch auf dem Geschmacksknospen.
Also, Käsezunge, wenn du nur noch Rockford ist, den ganzen Tag an.
Obwohl, Käse schmecke ich überhaupt nicht mehr. Rockford ist das Einzige, wo ich noch Käse schmecke. Alles andere ist, wie wenn ich irgendwie in so ein Stück Butter reinbeiße.
Der muss jetzt erstmal 2 Jahre irgendwie in die Berge.
Käsereha.
Käseentzug. Genau, der war so stark auf Rockford, dass er anderen Käse nicht mehr geschmeckt hat. Der ist jetzt auf Entzug.
Aber so ein alter Camembert, wenn du den aufschneidest, zerläuft, Alter. Das ist auch echt hart. Auch sehr streng vom Geschmack dann.
Ja, liebe ich über alles. Es gibt so eine braune Packung, aber nicht der mit den jungen Mönchen drauf, sondern ich glaube mit so einem Typen mit so einer Kapuzinermütze. Kennt ihr diesen?
Ich möchte gar nicht wissen, wie dein Kühlschrank riecht, wenn man den aufmacht, Alter. Hast du denn eine Käseschublade?
Ich habe eine Käsebox, Mann.
Okay.
Wir haben eine Käse.
Nimm mal die Käse. Box. Bist du so in einer Beziehung, dass du einen eigenen Kühlschrank brauchst? Weil
ey Jan, das ist gerade Cheese-Shaming, was du da betreibst. Echt jetzt, da hab ich keinen Bock drauf. Echt nicht.
Ey, als ich mit Olli zusammen war, ich musste aufhören, weil er sagte, ey Olli, du brauchst einen eigenen Kühlschrank für deinen Käse oder eine luftdichte Box, weil dein Käse kommt nicht in meinen Kühlschrank rein. Ich leg da eine Mortadella rein, die schmeckt nach einer Stunde nach deinem scheiß Käse.
Cheese-Shaming, Alter, das geht gar nicht klar. Komm, du bist dran.
Okay, auf Platz 4 bei mir der großen 5 Käsesorten ist wieder ein milder Käse. Es handelt sich natürlich um die Weiterentwicklung sehr modern geworden des Mozzarella, der leckere Burrata. Also ein Burrata in der Salzlake, schön in einem Salat angerichtet. Damit kannst du mir wirklich mein Herz erobern.
Ja, damit kannst du mich jagen, ey.
Echt? Ey, und der Burrata, das Tolle am Burrata ist, mit dem kannst du nicht nur mein Herz erobern, sondern der Burrata erobert auch jedes Mal mein Herz, und zwar in Form von Arterienverkalkung. Da ist so
und
viel
den
Fett
Darm
drin.
Später auch noch.
Und den Darm später auch nochmal. Also in meinen Herzkranzgefäßen ist wahnsinnig viel Burrata-Ablagerung schon drin, wenn ich den so gerne esse. Kaufe ich mir gerne mal, wenn ich mal so einen Tag im frischen Paradies habe, kaufe ich mir nämlich so einen guten Burrata, und der überlebt bei mir keine Woche im Kühlschrank. Der wird gern weggefuttert. Auch manchmal wirklich nur mit Olivenöl und Balsamico, bisschen Kräuter drüber, esse ich den einfach auch mal so. Einfach so.
Mozzarella und Burrata, das ist für mich der Boring. Das hat für mich auch mit Käse nichts zu tun. Und jetzt sage ich dir auch, warum. Meine ersten beiden Mitbewohnerinnen, Tine und Froni, damals schon, waren voll die Trends. Ganz liebe Grüße. Die eine wohnt in England, habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen. Die andere wohnt in München. Und die beiden haben sich eigentlich, die waren schon, das waren moderne Frauen, die mit einem Hinterwälder zusammengelebt haben. Und ich habe die immer verpönt dafür, wenn sie sich folgendes Brot gemacht haben. Mhm. Man nimmt einen Burrata oder diesen Mozzarella, schneidet den dann auf ein Brot, darüber dann Pesto und Tomaten. Frische Tomaten und frisches Pesto. Mhm. Das ist so WG-Essen der 90er Jahre. Das ist dann irgendwann inzwischen, ist es glaube ich jetzt hier am Prenzlauer Berg angekommen, aber das hasse ich wie die Pest. Ich finde einfach einen Käse, den du noch würzen musst, weil er ansonsten nach nichts schmeckt, macht überhaupt keinen Sinn.
Aber ich finde dieses tolle Gefühl beim Kauen und beim Burrata, dass du den aufschneidest und in der Mitte ist der noch flüssig. Wie geil ist das denn bitte?
Ja, das mag ich lieber beim Camembert.
Nee, aber es ist mir zu streng. Ich bin nicht kein Typ. Nutzt du denn so Dip-Möglichkeiten auf deiner Käseplatte? Also hast du so einen leckeren Feigensenf oder Birnensenf?
Ja, so einen Feigensenf oder sowas, oder so mache ich ganz gerne. Italien ist es zum Beispiel sehr beliebt, auch einen einfachen Schnittkäse mit Marmelade zu essen. Also habe ich so gesehen, jedenfalls, wenn man dort diesen Mix. Okay, dann ist das dein Platz 4, ist Burrata.
Ja, Platz 3.
Zu meinem Platz 3 ist der englische Cheddar. Und zwar ein richtiger Cheddar.
Okay. Also das kann ich nachvollziehen. Mhm. Finde ich auch lecker.
Der Creamy ist in der Mitte, so einen richtig schönen Block. Wenn du so einen Block-Cheddar zu Hause hast, dann hast du immer eine Geheimwaffe im Kühlschrank. Du kannst überbacken damit, du kannst dir dein Brot damit belegen. Der Cheddar ist zum Überbacken einfach die absolute Weltmacht natürlich. Ne? Aber es muss auch ein guter Cheddar sein. Inzwischen gibt es auch, und das ist ja eine Sache, die mich als Angehender, also der sich wirklich mit Ernährung so ein bisschen auseinandersetzt, das ist da kein Lab, kein tierisches Lab mit dabei ist beim Cheddar. Und das bedeutet, dass es auch für Veganer ganz gut ist, Cheddar zu essen. Das ist für mich eine der großen Lebensmittel. Lichtblicke, weil bis jetzt kann ich auf den Rockford und ähnliches noch nicht verzichten. Und Cheddar gibt es jedenfalls auch schon labfrei mit fast der gleichen Qualität. Der englische Cheddar ist absolut mein Platz 3, ein Garantiekäse aus England.
Eine kurze technische Frage, wenn du dir für Nachos selber Käsesoße machst, ist das schon mal passiert? Hast du schon mal selbst Käsesoße gemacht?
Klar. Klar.
Wie, nutzt du dafür, weil ich habe jahrelang auf Scheiblettenkäse geschworen, der ja eigentlich mit Käse...
Oh, das ist, sorry, Jan.
Nicht so richtig viel, ich weiß, der hat nicht so richtig viel dazu tun, bis ich irgendwann Cheddar für mich entdeckt habe. Also Cheddar mischen mit einem mittelalten oder einem jungen Gouda...
Ich mische ihn immer mit einem Bergkäse.
Auch super. Also Cheddar ist eigentlich für eine Käsesoße, für Nacho-Platte. Wie machst du das? Machst du erst Sahne warm und dann löst du darin den Käse auf? Oder was ist deine flüssige Grundlage? Milch?
Also... Die Gerüche ist Sahne bei mir.
Ja, okay.
Und es gibt aber verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt auch eine gesehen, der erstmal den in so eine kleine Schale reinraspelt und dann auch Butter da reinmacht und den Käse verrührt und dann die Sahne später dazu. Aber es ist bei mir ganz klassisch mit Sahne und mit Cheddar. Viel Cheddar. Was ich eine Zeit lang gemacht habe, ist auch noch als Grundlage von Milram, diesen Sahnekäse in dieser Schale. Kennst du diesen blauen Sahne?
Ja.
Den habe ich auch gerne benutzt als Grundlage für eine Cheese-Soße.
Wirklich. Und Käsesuppe
aber für mich viel besser, wichtiger ist eigentlich der, was kommt zum Überbacken über den Nacho-Teller rüber? Und da kommt einem immer Cheddar rüber.
Ja, Cheddar. Finde ich auch. Also Cheddar und gerne gemischt, aber auch mit geraspeltem Mozzarella mag ich
aber
beides.
Aber Emmentaler finde ich. Meine Mutter macht zum Beispiel eine Zwiebelsuppe wie kein zweiter Mensch auf diesem Planeten. Da muss ich meine Mutter wirklich mal loben. Mit einem gerösteten Brot darunter, dann kommt diese Schale in den Ofen. Das ist also wirklich so eine, furzt natürlich 3 Wochen davon. Aber es schmeckt so geil. Deswegen gibt's ja nur so selten bei uns. Und dann macht sie da oben so einen Käse rauf, der zerläuft über diese kleinen alten aus ihren 80er Jahren Käseschüsseln und diesen Geschmack. Wir haben es jetzt jahrelang nicht gegessen. Ich habe es mir gerade wieder von meiner Mutter gewünscht. Dieser Käse, das ist eines der besten Gerichte der Welt. Ich habe schon meiner Mutter gesagt, wenn alles nicht mehr läuft, dann mache ich ein Zwiebelsuppenrestaurant mit dir auf, wo du einfach diese kleinen Dinger machst die ganze Zeit. Und sie nimmt aber einen Gouda zum Überbacken wiederum. Aber sie nimmt, glaube ich, Mittelalten auch zum Überbacken.
Ja, aber Mittelalter Gouda ist so ein Standardkäse, der eigentlich immer geht. Ja. Der passt zu allem. Bei mir auf Platz 3 der großen 5 Käsesorten ist der Comté. Französischer Käse, finde ich, ist auch ein milder Käse, aber der hat so eine ganz toll lecker fein und
ganz toll lecker fein.
Und den bringt unser Trompeter Christian Altehülshaus, der immer im Orchester bei uns im Rundfunk-Tanzorchester spielt, der wohnhaft in Frankreich und ich will jetzt da den deutschen Zoll nicht auf die Spur bringen, aber es existiert eine Comté-Linie zwischen Paris und Köln.
Die alte Comté-Linie.
Genau, also früher auf der Rattenlinie ist da irgendwie Mengele nach Südamerika geflohen und die Comté-Linie ist zwischen Paris und Köln, weil Christian immer Comté-Bestellungen aufnimmt, weil natürlich der echte Comté, also wirklich im französischen Pariser Käseladen gekauft und dann frisch morgens holt er den ab und dann fährt er mit dem Thalys irgendwie und kommt dann mittags hier an und hat dann einfach einen ganzen Rucksack voller Comté, weil alle Comté bestellt haben. Immer schön PayPal. Christian, bringst du mir noch ein halbes Kilo Comté mit, bitte, für die Woche. Also Comté mag ich sehr gerne und ist so ein den esse ich auch wahnsinnig gerne so häppchenweise. Also alles andere ist mir dann doch zu langweilig, aber Comté kann ich so am Stück viel essen, muss ich sagen. Ist aber wahnsinnig teuer leider.
Also nicht abgefahren, wie unterschiedlich wir beide in unserem Käse.
Wir sollten einen Podcast zusammen machen, Käse-Podcast.
Ja.
Gemeinsam.
So, Cheese, weißt du
was? Nee, fest und flauschig. Hm? Auch Käse kann flauschig sein.
Die Cheese Edition, ja.
Also Brie außen flauschig, was denn?
Der einzig große, also der mir einfällt, Flop von H.P. Kerkeling war damals seine Sendung, als er zu RTL gegangen ist. Komische Assoziation gerade, aber muss ich mal erzählen.
Ja,
und zwar die Sendung hieß Cheese und ich kann mich daran so erinnern, weil er darüber lacht die Welt auf Sat.1 davor gemacht hat und dann wollte es nochmal wissen, ich weiß nicht, ob es davor oder danach war.
Er hat danach darüber lacht die Welt gemacht. Vorher war er bei Cheese. Das war der große Wechsel von der ARD zu RTL.
Von der ARD, von Honeyline und von dieser ersten Sachen, die er gemacht hat. Und dann hat er das gemacht und das wurde so von der Werbung zerpflückt und selbst die Einspieler von Cheese und so, hatte alles auf einmal nicht mehr den Magic Touch, die seine Sachen vorhatten. Ist auch komplett in Vergessenheit geraten.
Gut, dass wir jetzt nochmal die alte Wunde wieder aufreißen.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin riesiger H.P. Kerkeling-Fan, weißt du auch.
Wer nicht.
Aber wer nicht. Genau. Cheese, deswegen machen wir jetzt hier weiter.
Platz 2.
Platz zwei bei mir. Und jetzt wird wieder was kommen. Ich bin ja, hab sehr viel Zeit bei meinen Urgroßeltern verbracht.
So ein, und so ein dort gab es ein Frankfurt oder so irgendwas, was richtig stinkt, oder?
Richtig. Nee, ein alter Tilse da.
Oh, Alter.
Und zwar mit der Gold, mit dem Goldrand.
Ich finde, außen. Käse, der benannt ist nach Gebieten, die nicht mehr zu Deutschland gehören. Da wäre ich echt vorsichtig.
Tilse da, der ganz alte, der bröckelt schon, ja, der so scharf schmeckt, der so, also richtig kräftiger Käse.
Der leckere
Käse.
Karpatenkäse oder der Lemberger. Auch
weißt
lecker.
Du, nee, aber weißt, Limburger heißt der.
Lemberger, nee, ich weiß, so alte Kolonie, der Windhoek-Käse, der leckere. Weißt du? Als Elefantenmilch.
Aber kennst du alten Tilse?
Ja, weißt du, Alter, mein Opa hat früher auch echt, der hat immer so NDR1, Welle Niedersachsen gehört. Bilder am Sonntag gelesen und Käse gegessen, der 3 Monate aus der Wohnung nicht wieder rausging vom Geruch, Alter. Boah.
Jetzt ganz kurz hier unter Rubrik, jetzt frage ich hier Trödeltime-mäßig, wo kriege ich in Hamburg oder Berlin noch den alten, bröckeligen Tilsiter her? Weil es gibt überall nur den milden. Ich sag dir, wenn ich irgendwo am Käsestand vorbeigehe und ich sehe, dass da der alte Tilsiter da ist, mit der Goldfolie drum, da ist immer so Alufolie mit so Gold drum gewesen, an der Kante, und da bleib ich stehen und nehme was mit. Und zwar, sag mal, Mindestwert 5 €, so dass die Kassiererin später ich liebe dich sagen muss. Also dass ich auf alle Fälle großen Käse da kaufe. Tilsiter ist wirklich ein ganz toller. Aber auch, ich kann es verstehen, Special Interest.
Der Tilsiter, ich bin jetzt hier auf dem Wikipedia-Eintrag, der Tilsiter, benannt nach der ostpreußischen Stadt Tilsit, inzwischen Sowetsk. Also müsste eigentlich inzwischen Sowetzka heißen, aber.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Sowetsk ist die, also Tilsit Ostpreußen. Deswegen. Mhm. Deswegen ist da der Witz gewesen, Mann.
Ja, ja, das habe ich verstanden, aber ich hab's nicht, das habe ich verstanden schon, aber ich habe nicht gewusst, dass der Käse wirklich,
Tilsiter. Und es gibt auch Schweizer Tilsiter und Holsteiner Tilsiter. Es gibt verschiedene Tilsiter-Variationen. Und die Bezeichnung Holsteiner Tilsiter ist aus dem gesamten Bundesland Schleswig-Holstein seit 2013 geschützte geografische Angabe. Also geschützter Käse aus Holsteiner Tilsiter. Interessant. Die Reifezeit beträgt mindestens 5 Wochen. Der Schweizer Tilsiter wird unter dem Namen Swiss Rocker in Deutschland vertrieben. Ist ein totaler Abturner.
Es gibt manchmal so, das ist das Problem, es gibt manchmal so Käse, die heißen so der scharfe Bernd oder so. Kennst du auch
nicht
wahrscheinlich.
Ja, will
ne?
man alles nicht. Ey, was ich
letztens, das Problem ist, der scharfe Bernd ist richtig lecker. Oder der wilde Bernd. Der wilde Bernd ist lecker, und dann gibt es noch einen, der heißt einfach nur Schweizer, der Schweizer Käse oder so. Und der schmeckt auch richtig gut. Also dieser klassische, gibt es eine Frage an alle Schweizer? Gibt es einen Schweizer Käse, der einfach nur Schweizer Käse heißt? Weil so wird er hier verkauft.
Ja, das ist wahrscheinlich total alles über einen
Kamm
geschert.
Kommen wir zu deinem Platz 1.
Nee, Platz 2 bin ich noch. Sorry.
Ach so, Entschuldigung. Ja.
Ich bin noch auf Platz 2. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Bei mir auf Platz 2 ist der Leerdammer. Und der Leerdammer ist tatsächlich ein sehr wahnsinnig milder Käse. Es gibt noch Leerdammer Charakter und Leerdammer Delele, also auch so ein Supermarktkäse. Leerdammer mit eingesprenkelten Sachen, ein kompletter Industriekäse. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es nicht mehr die Stadt Leerdammer, oder die Stadt Leerdammer besteht aus einer riesigen Leerdammer-Fabrik. Ich mag einfach das Bissgefühl, eine dünne Scheibe Leerdammer vom Block geschnitten. Also es schmeckt natürlich frisch. Immer am Block kaufen, Leerdammer ist ein riesen Qualitätsunterschied. Steht niemals eingeschweißt in Scheiben geschnitten kaufen aus diesen Kühltheken-Packs oder so, sondern immer an der Käsetheke. Und das schmeckt wirklich lecker, wenn du das ganz dünn schneidest, und dieses Bissgefühl vom Leerdammer, lecker. Einfach lecker. Ist für mich der Käse, der ist am besten mit Weintrauben auf Spießchen. Ich bin ein 80er-Jahre-Boy, sorry, aber that's how I roll.
Kann ich verstehen.
Also mag ich
also
sehr gerne.
Also Leerdammer, kann ich die Leidenschaft kann ich verstehen. Ich glaube, der kam in den 80ern erst auf den Markt. Vielleicht bilde ich mir das ein, jedenfalls.
Kann sein, dass es ein 80er-Käse ist, ja. Und und wirklich Käse-Servierart Nummer 1 bei mir zu Hause ist das leckere Grilled Cheese Sandwich. Und zwar in der ganz traditionellen, in der Pfanne zubereitet. Kleines Blöckchen Butter, schönes Brot, ein leckeres, keine Ahnung, Roggenbrot oder ein ganz frisches Sauerteigbrot. Dicke Scheiben abschneiden, dick viel Käse in die Mitte rein. Dann in die heiße Pfanne mit der Butter auf der einen Seite und dann nochmal andere
Rand,
Seite.
Wenn es dann so rausläuft am Rand und so crunchy wird. Ja.
Und das schmeckt so lecker. Ein bisschen abtropfen lassen auf dem Küchentuch, und hast du wirklich so, wie in Amerika, ganz einfach, bist du satt. Und ich frage mich immer, ist es ungesünder, wenn man das schmelzen lässt und nochmal in Butter anbrät? Wahrscheinlich schon. Aber der Fettgehalt ist ja der gleiche. Macht das noch ungesünder, wenn man den Käse schmelzen lässt? Doch eigentlich nicht,
glaub,
so richtig.
Ich glaube, bei Käse sollte man grundsätzlich nicht wegen Ernährung gesund oder ungesund fragen. Käse ist jetzt nicht das, was irgendwie dem Körper alles gibt, was er braucht. Aber Käse ist einfach geil. Geil, das können wir sagen.
Glücksgefühl.
Endorphine. Wie heißt die Sendung heute? The Cheese Edition einfach?
Ja, die Cheese Edition, sehr gut. The Cheese Edition. Prima. Eingeloggt. Jan,
ich hoffe, dass mein Platz 1 vielleicht etwas Versöhnliches in unseren Wettbewerb hier bringen kann. Es ist ein Käse, den jeder mag. Es ist kein Gruyère. Ich erinnere mich daran, dass wir über die Aussprache des Greizers alias Gruyère hier länger mal geredet haben und dann uns auch Leute geschrieben haben, wie das richtig ausgesprochen wird. Wahrscheinlich keins von beiden ist richtig, was ich gerade gesagt habe. Aber das ist nicht mein Platz 1. Genauso wenig wie der Appenzeller. Nein!
Was kommt
mein
jetzt? Platz 1. Trommelwirbel. Ja. Hier ist der absolute ist Nummer 1 Käse von Olli Schulz, meine Damen und Herren.
Es ist einfach ein mindestens 24 Monate alter Gouda. Ein richtig alter, bröckeliger Gouda, der schon so dunkel eingefärbt ist. Und davon ein großes Stück, den auf so kleinen Pikern haben, der so kleine Salzkristalle sind da drin, so ein bisschen cremig, aber auch, den man so ein bisschen lutschen kann, den man gar nicht kaut, sondern so wirklich wie so ein Bonbon lutschen kann. Einen alten Gouda, den du wie ein Bonbon lutschen kannst, den du dir in die Hamsterbacke tun kannst und 2 Stunden was davon hast, wirklich, das ist es. Das ist ein Käse, das ist für mich auch ein Treibstoff der Welt, das ist die DNA der Menschheit, das führt uns alle zusammen, da wäre jeder glücklich, außer vielleicht Menschen in asiatischen Ländern, die können sich überhaupt nicht verstehen, dass wir Milchprodukte essen, aber so unterschiedlich sind wir halt, das macht die Welt so bunt und spannend, aber ein alter Gouda ist mein Platz 1.
Das ist gut zu wissen.
Kannst du es verstehen?
Ich kann es nachvollziehen. Und ich, wenn ich nicht geahnt hätte, dass du auf so einem Käse auf Platz 1 stehst, hätte ich es auch gemacht. Ich habe ihn gar nicht in der Liste, weil ich dachte, du kommst bei dir sowieso vor. Ich habe auf Platz 1 einen Käse, auch der dir vielleicht auch nah ist, aber auch anders als... er ist nicht so Käseplatten geeignet, finde ich. Er ist aber eigentlich mein Basiskäse. Und zwar handelt es sich um einen leckeren, gerne auch 24 Monate gereiften Parmesan. Es ist tatsächlich der vielseitigste, leckerste Käse ohne Absolut. Parmesan. Ist bei mir Kochen nicht denkbar. Ich habe immer, also folgende Sachen habe ich immer im Kühlschrank. Ein Block Pancetta, immer.
Ich habe jetzt, soll ich dir mal meinen Block Parmesan jetzt zeigen?
Nee, lass ihn mal bitte in der Hose drin. Ich hab einen Block Pancetta.
Zeig mir mal deinen Parmesan.
Ich habe einen Block Parmesan. Ich habe immer Sahne, ich habe immer Äpfel, immer Möhren, immer Zwiebeln, immer Knoblauch. Das sind so die Basics in der Küche. Und Parmesan kannst du
Und eine Rolle Harzer Käse hast du auch immer da, oder?
Nee, die habe ich natürlich nicht dabei. Harzer Käse, Alter, bleib mir weg. Aber Parmesan und weil wir es mal, also als Gag, ne, also dieser komische Prenzlberg-Kult, sich irgendwie im Internet ein ganzes Rad zu bestellen, Alter, ist einfach an Dekadenz nicht zu überbieten. Und da hast du so viele Freunde, kannst du gar nicht haben. Hast du gar nicht erlaubt in Berlin, so viele Freunde zu haben, dass du den ganzen scheiß Käse, den du für 2000 Euro, wenn du ein ganzes Rad kaufst, verschenken kannst hinterher. Finde ich absolut abgefuckt, irgendwie in einem Parmesanleib Carbonara zuzubereiten. Finde ich absolut ungeil.
Absolut, das machst du das kann man im Restaurant machen, weil der macht das den ganzen Abend in diesem.
Ja, und selbst da ist es mega unhygienisch. Da wird auch reingeschissen und dann wird irgendwie reingeascht abends danach und so.
Ey, weißt du was? Ganz ehrlich. Okay, machen wir mal Abbinder. Wir machen
ja, machen wir kurz Abbinder, ja.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, das waren sie mal wieder. Ist bestimmt auch eine Liste, an der man noch arbeiten kann. Irgendwie bin ich mir unsicher, ob wir das nicht schon mal vor 10 Jahren hatten, aber es ist auf alle Fälle ein ergiebiges Thema. Und dann wollte ich dich gerade noch was zu was anderem fragen. Jetzt haben wir gerade geredet über Essen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Du wolltest gerade, ich wollte gerade Parmesan reinaschen in den Parmesan. Das ist...
Ich war neulich beim Italiener und der Typ hat mich erkannt.
Ach du
Kommt
Scheiße.
Selten vor, dass einer, der mich erkennt, auch noch mich sympathisch findet. Meistens denken wir, ja, das ist der Freak oder so, aber... Der hat dann versucht, mir eine Show zu machen. Mhm. Und der hat mir eine Zabajone-Creme gemacht. Mhm. Und hat sich dann auf so eine Leiter gestellt. Hat den Leiter auf einmal aus dem Restaurant rausgeholt. Wir haben draußen gesessen. Hat sich auf die Leiter gestellt und hat das so 3 Meter, erstmal hat er sich so gerührt, direkt in die Schale reinlaufen lassen. Und er stand wirklich auf der Leiter, diese Leiter. Mhm. Und es war bis zum Rand. Er hat nicht einen Tropfen rüberlaufen lassen, aber die Schale war bis zum Rand, genau, dass es eben war, gefüllt. Es war wirklich beeindruckend. Und dann kam's, Zabajone besteht ja nur aus 3 Sachen. Aus welchen 3 Sachen, Jan, weißt du das?
Aus Milch, Vanille und Ei.
Nee, der auch noch, da kommt noch Alkohol dazu. Limoncello
Ach so,
kommt
okay.
dazu. Limoncello, ja. Oder Marsala machen die anderen auch da rein. Mhm. Aber dann kommt noch Ei rein und Zucker. Das ist es schon. Mehr ist es eigentlich nicht.
Also 4 Sachen. Und,
nee, Milch, Sahne kommt da gar nicht rein.
Ach so.
Zabajone, anderes Thema, reden wir auch noch mal drüber.
Was sind wir heute... Was ist das für ein... Was machst du?
Hey, wir verlieren uns ein bisschen.
Wenn man über Käse redet, ist es, wenn man zu lange über Käse redet, ist es so, wenn man zu viel Käse isst, dann ist es einfach irgendwas, verstopft die Arterien im Gehirn.
Ja, Mann. Wir sind Freaks. Und trotzdem danken wir euch, dass ihr wieder zugehört habt.
Wir haben auch, ehrlich gesagt, die 1,30 Schallgrenze erreicht. Wir sind, wir haben
jetzt reicht's
vor auch. Lauter Begeisterung über Käse einfach unseren Biss verloren am Ende. Wir haben den Biss verloren. Und es ging, ich habe schon geahnt, als ich angefangen habe, Luisa Neubauer zu loben, habe ich gedacht, das kann nicht gut enden heute.
Das wird nicht gut enden. Das kann nicht gut enden. Aber es ist die Cheese Edition. Es sind zwei wankelmütige Typen, die sich hier Rand Woche für voll, Woche.
Ich habe so Käsehunger, Alter. Ich habe noch nichts gegessen. Was hast du eigentlich zum Mittag gegessen eben? Wolltest du eben noch einen Snack reinholen? Nix.
Ich habe hier kennst du Käse-Snacks? Magst du die, sowas?
Nee. Hier? Aber ich hatte doch letztens im Hotel, hat mir da jemand deine Snackliste reingestellt. Da waren auch irgendwelche Käsedinger mit bei. Finde ich nicht so richtig geil. Aber
so, jetzt liegt's an euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Seid ihr Käseteller Jan Böhmermann oder Käseteller Olli Schulz?
Ja, welche Fraktion seid ihr? Schreibt welche uns in die Kommis.
Ich glaube, für mich, ich bin echt ein mehr Special da. Also ich glaube schon, dass du das Rattenrennen wirst du gewinnen, Jan.
Ja, ich bin da sehr mainstreamig unterwegs. Aber wie im echten Leben auch. Ich bin der Mainstream-Boy, du bist der Alternative-Singer-Songwriter-Typ.
Genau. Kommt bald neue Mucke von mir, Alter.
Wirklich?
Mhm.
Das droppst du jetzt am Ende, oder was?
Ja. Will ich auch gar nicht weiter mit nerven.
Was? Ey, vielen Dank fürs Zuhören. Hast du ein Album gemacht mit Feature von Felix Lobrecht, oder was?
Der kann leider, der rappt.
Ich glaub, warum war eigentlich Olaf Scholz in der Sendung von Tommy Schmidt, frage ich mich. Hast du es gesehen?
Nein, wirklich?
Zu Beginn, aber ich dachte erst, es wäre irgendwie fake. Dann hat Olaf Scholz vorne was angesprochen.
Seriously?
War auch nicht lustig. Und dann dachte ich, was soll das?
Habe ich nicht mitbekommen. Gucke ich mir sofort
an. Guck das mal an. Gut, liebe Grüße an alle da draußen. Oh, Klaas schreibt
gerade. Genau, vielen Dank.
Klaas schreibt gerade SMS. Was ist denn am Ende? Klaas, sie schreibt nochmal. Ich muss auch Klaas anrufen.
Ey, übrigens sagt Klaas, er ist nicht schuld am Schwarm. Also, er ist gut.
Ach so.
Er macht das gut. Ja. Ihr macht das auch gut. Ihr hört immer zu, ihr macht das gut da draußen.
Ja, ihr macht das alles schön mit Lob rausgehen am Ende. Ihr macht das alle super gut.
Ihr macht das alle gut. So, jetzt Bluetooth-Box aus, heute kommt nichts mehr. Jetzt kommt jetzt gleich nur so eine Abspannung. Diese Sendung wurde euch präsentiert
von Rheinmetall. Unsere Panzer sind die besten. Präsentiert von Power bei Spotify.
Kraus und Kleenex, die neue Creme für die Vorhaut. Auch für die Entzündete. Komm, wir müssen schnell Schluss machen. Ich kann nicht mehr, Jan.
Bis Mittwoch. Macht's gut, Leute.
Tschüss.